Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch.
Von Stück zu Stück betrunkener.
Mach die doch mit Absicht.
Schon,
ist doch alles schon drauf. Ey, wir machen dann am Anfang so, als wenn wir nicht richtig wissen, wie die Technik funktioniert. Und dann kommen wir so langsam in den Schlaf.
Genau, man wird Stück für Stück betrunken. Weißt du?
Und wenn, ja, so süß. Hallöchen.
Und wenn die Episode dann sozusagen anfängt, also erst wenn du betrunken bist, dann fangen wir an.
Genau, genau. Ja.
So war von vornherein der Plan.
Ja, sehr gut.
So, jetzt fangen wir nochmal an. Ne?
Okay, wollen wir anfangen?
Ja, ja, bitte.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch.
Ein neues Wochenende hat angefangen oder lässt sich langsam erahnen. Adam, wir sind wieder bei dir im Studio. Wie geht's dir?
Wunderprächtig, würde ich mal sagen.
Oh, das klingt gut.
Ja?
Du hast heute einen kurzen Tag gehabt, ne?
Ja, ich habe ein bisschen Glühwein getrunken.
Oh, und du hast mir hier auch eingredenzt. Und Adam, ich muss dir ehrlich sagen, es sieht so schön weihnachtlich bei dir hier aus im Studio. Du hast es so schön dekoriert.
Danke.
In der Kabine, neben mir, Kerzen, neben dir. Nee, das ist nur eine Spiegelung. Aber es sieht aus wie zwei Kerzen auf jeden Fall. Vor mir ist hier noch so ein wunderschönes weihnachtliches Gesteck. Das finde ich sehr süß von dir, Adam. Und du hast uns hier Lebkuchen hingelegt und ein bisschen weihnachtliches Gebäck und sowas.
Genau.
Wobei Weihnachten ja jetzt eigentlich schon vorbei ist. In unserer Zeitblase ist es ja eigentlich schon gelutscht, der Drops.
Restbestände. Man holt ja immer zu Weihnachten sehr viel ein, weil man so habgierig ist und halt den Mund nicht voll kriegt. Ja. Und deswegen habe ich säckeweise von dem Zeugs geholt und die Restbestände müssen nach Weihnachten aufgegessen werden.
Naja, wir sollen uns ja alle auch langsam die Vorräte anschaffen, ne?
So stimmt, für, stimmt.
Aus
stimmt,
Sicherheitsgründen
stimmt.
sozusagen.
Absolut, absolut. Ja. Das habe ich auch mitbedacht.
Ja.
So war das. Und statt nur Trockenbrot zu essen, dachte ich mir, Lebkuchen schmeckt besser.
Ja.
Und säckeweise halt das Zeugs bei Lidl eingekauft.
Adam, wir haben was Fatales heute gemacht. Wir haben schon gequatscht mit unserem Gast, bevor wir überhaupt aufgenommen haben. Ne? Das ist eigentlich, sollten wir das nicht machen. Aber es war so schön, es hat Spaß gemacht und es war lustig. Aber bevor ich jetzt hier weiter irgendwie rumlaber und so. Wir haben heute einen Gast bei uns im Studio, den eigentlich würde ich sagen, ich glaube, man kann ganz vermessen schon wieder sagen, den jeder von euch kennt.
Hm.
Er hat nämlich, man hörte ihn kurz im Hintergrund. Also ihr kennt ihn natürlich als Ben Whishaw, als deutsche Stimme von Ben Whishaw. Wer sich jetzt fragt, warte mal, Ben Whishaw, das klingelt was, wer ist denn das? Ja, es ist natürlich der junge Q aus den ganzen James Bond Filmen mit Daniel Craig. Ihr kennt ihn natürlich auch als Matt Smith, also die Stimme von Matt Smith spricht sich auch super.
Stimmt, ja.
Eigentlich ist es gut, dass ich mein Geld nicht mit Sprechen verdiene. Natürlich aus Morbius, ja. Dann kennen natürlich alle Zocker ihn auch unter anderem als Agent 47 aus Hitman. Und für mich ganz, ganz wichtig, ohne andere Produktion zu schmälern, aber man kennt ihn auch als Kim Jong-un aus The Interview. Herzlich willkommen und danke, dass du da bist. Tobi Nutt!
Yeah.
Hallo Freunde, das freut mich sehr.
Bist du denn schon betrunken, Tobi?
Nein.
Das hört sich so an. Alles gut. Ist alles wunderbar. Ja, Freunde, was wollt ihr wissen?
Das erste Mal. Wollen wir wissen, bist du gut hergekommen?
Ja, ich bin gut hergekommen.
Ja, ich glaube, so früh wie noch keiner vor mir.
Du warst als Erster
da. Ich habe kurz überlegt. Adam war schon in der Küche.
Ja, aber das zählt nicht, weil er war nicht im Studio.
Nicht im Studio, genau. Okay. Aber ich hatte dann noch gefragt, ist heute der Termin? Bin ich hier richtig? Ja, aber alles gut. Hab gut hergefunden. Der Ritzertunnel ist wieder offen.
Das ist genau.
Alle drei Spuren.
Wichtig und großartig. Benutzen. Und glücklicherweise kam dann nicht die Aussage, wie manchmal hier. Nein, du bist zwar bei uns, aber nicht hier, sondern drüben in dem anderen Studio.
Genau. Ach Gott, ja,
und
wer kennt's nicht.
Dann
genau.
Muss man nochmal durch die halbe Stadt, wo man gerade froh war, pünktlich zu sein.
Nee, ja. Tobias war vorbildlich, pünktlich, 15 Minuten vor der abgesprochenen Zeit.
Ja.
Chapeau.
Alte Schule.
Ja.
So war das immer 15 Minuten früher da sein.
Das war genau wie bei deiner besseren Hälfte, ne? Die war ja auch bei uns und die war ja auch...
Die kam aber nicht 15 Minuten.
Ach so, nee, das war andersrum. Das war die Uhr. Ja, ja, naja, das ist, aber du, für Hauptsache 15 Minuten, weißt du, akademisches Viertel und so.
Genau, genau.
Also ob nur vorher oder nachher ist eigentlich auch vollkommen egal.
Tobias wollte die Zeit kompensieren. Ja. Weißt du, was?
Ich wollte das wieder gut machen.
Genau, wieder gut machen.
Was meine Frau hier angerichtet hat.
Also für alle, die sich jetzt fragen, warte mal, bessere Hälfte und Frau, wir haben eine wundervolle Episode mit ihr aufgenommen und zwar war das die Episode mit Rubina Naht. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, ist das nach dieser Episode, glaube ich, eine ganz gute Wahl, dann da reinzuhören. Ja. Oder jetzt zu pausieren und dann jetzt hier weiterzumachen. Oder
genau, so. Genau.
Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich wurde übrigens ziemlich oft auf die Episode angesprochen. Also ich glaube, Rubina...
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
...genießt nicht nur ein hohes Ansehen, sondern sie wird sehr gemocht von vielen Kollegen und von vielen unserer Hörer. Die waren, glaube ich, sehr erfreut, sagten, die Episode war so lustig, die hatten echt Spaß damit.
Ja, das stimmt schon.
Das klingt gut. Du bist nicht so lustig natürlich, ne?
Nein.
Nein, das habe ich eben schon gemerkt. Weißt du,
also, ist, eher eigentlich so der Ernstere. Nicht. Ja, genau. Also, ja. Was ist denn? Was willst du denn?
Den Kollegen kenne ich auch.
Den kennst du auch? Ist das schön.
Ja, sehr gut. Yes. So, erstmal danke, dass du da bist bei uns im Studio.
Ja, ich habe zu danken.
Nein, wirklich. Du hast alles, dir geht's gut, du hast was zu trinken.
Ja,
was
ich bin hier bestens versorgt. Vielen, vielen Dank.
Adam, auch danke nochmal an dich für den leckeren Glühwein hier, den du uns
sehr gerne. Hast. Wohlbekommst. Zum
merci,
Wohl.
Merci, zum Wohl.
Danke.
Ja, komm, ein Schlückchen jetzt.
Ein Schlückchen.
Ein Schlückchen zum Wohlsein auf euch und die Hörerschaft.
Und das ist Kaffeehaag.
Wie viel Werbung hast du gesprochen?
Ja, leider noch nicht so viel, aber kann ja noch kommen. Also vielleicht die neue Lidl-Werbung oder so, aber nee.
Wir können es ja mal anteasern.
Wir können ja hier einfach so ein paar Ausschnitte, so ein paar Snips machen und dann schicken wir die einfach mal rum.
Ja, ach, so. Das wäre ja super nett, wenn ihr das machen könntet. Ne? Wunderbar. Ja.
Tobi, du bist... Achso, Tobi ist okay oder Tobias?
Na, ist okay. Für dich ist okay, aber sonst bitte... Herr Naht. Ja. Nee, aber Tobi Naht hat sich irgendwie so eingebürgert, lustigerweise. Also steht doch öfter auf der Dispo, steht dann Tobi Naht. Aber ich glaube, es liegt auch an meinem Instagram-Account, der auch Tobi Naht heißt, weil Tobias Naht war irgendwie schon vergeben. Hm. Aber ich habe kein Problem damit. Also,
ey, scheiße, weißt du.
Solange du mich nicht Horst oder Hans-Dieter nennst, ist alles gut.
Das ist mir heute auch schon passiert.
In Neukölln sagen sie zu ihm Tobias Bey Effendi.
Natürlich.
So. Tobias Bey Effendi.
Tobias Bey Effendi. Adi sinchen die nere Saline?
Tabi, tabi. Hoşça kal. Sonra gel. Beraber döner yiyelim.
Evet. Yardım sandın. Yine de kod pusator. Çarlı Saline U1.
Ya.
Saline nere arkadaş olalım. Lütfen arena synkron.
Tamam. Sonradan Burcu Düğün Salonu'ndan geçeriz.
Also, orada ondan sonra bevor ihr jetzt irgendwie dachtet, irgendwie, ob jetzt diesen Translator oder so angeht, nein, das ist wirklich Tobi gewesen. Denn wie schon angeteasert, du sprichst verdammt nochmal Türkisch.
Nein, also, wir müssen das jetzt klarstellen. Adam, du musst es erzählen. Du musst sagen, worum es geht.
Tobias macht schon Rohübersetzungen von türkischen Serien. Hör auf.
Aber es wird immer schlimmer.
Und es funktioniert. Es funktioniert. Es wird deutsch und es wird wunderbar.
Wird es auch die gleiche Serie oder wird der Inhalt abgeändert?
Das ist doch scheißegal.
Ja, ist egal.
Hauptsache,
komm.
Ratings stimmen.
Hauptsache deutsch da drauf und dann ist gut. Nee, also das ist immer unser Running Gag, wenn Adam und ich uns treffen. Dass wir miteinander Türkisch sprechen. Also du sprichst natürlich richtiges Türkisch und ich tu nur so. Und da haben wir schon lustige Sachen erlebt, ne?
Was? Der Tobi spricht Türkisch?
Ach, du kannst Türkisch, ja. Ach, ja, wunderbar, wusste ich gar nicht. Und wir haben es nicht aufgelöst, ne? Du meintest sogar noch, ja, er ist in Neukölln aufgewachsen und genau. Daher kann er das. Leider nicht. Ich mache es nur aus Quatsch und ich hoffe auch.
Du machst es sehr gut. Mich hast du gehabt. Ja. Mich hast du gehabt, aber total.
Genau so wollte ich es haben. Wunderbar.
Nein, es ist sehr sympathisch und man darf das und man kann es auch nicht anders verstehen. Das ist alles wohlgesonnen unter
natürlich,
uns. Wir dürfen das und das macht Spaß.
Ja.
Mein Vater hat immer diese Geschichte erzählt. aus dem Theater, wo es auch einen Kollegen gab, der konnte genau das, aber mit Russisch. Und die hatten halt irgendwann einen russischen Kollegen da, ein großer russischer Schauspieler, und den hat der halt losgelegt, ne? Und dann sagte der, also, ich höre Mütterchen Russland, aber ich verstehe es nicht. großartig. Ja, wie gesagt, also mich habt ihr gecasht. Und außerdem jetzt vollkommen aus dem Konzept gebracht.
Ja, entschuldige
das bitte. Das passiert nicht so häufig. Insofern meine Hochachtung. Tobi, du bist im wunderschönen Jahr 1979 in Bochum geboren.
Ja.
Das heißt, eigentlich bist du ist Bochum richtig...
Ist richtig Ruhrpott, natürlich, hör mal, was ist das denn? Was soll denn das jetzt hier?
Wie weit ist Bochum von Dortmund entfernt? Wie lange fährt man da?
Das kann ich dir nicht sagen.
So ungefähr.
Da hast du mich jetzt erwischt. Also ich glaube, länger als 45 Minuten ist da gar nichts voneinander entfernt. Das ist ja das Tolle da an diesem Pott sozusagen.
Okay.
Aber also ich glaube, nach Dortmund ist es nicht so weit.
Also das
halbe Stunde vielleicht mit dem Auto oder so, ich weiß es nicht.
Okay, also das ist dann schon ziemlich Pott.
Ja.
So. Das heißt... Du kannst auch richtig derbe
labern. Nein, überhaupt nicht. Also ich bin da ja nur zur Welt gekommen und meine Eltern sind dann mit uns, also mit mir und meinem Bruder, dann da weggezogen nach Niedersachsen. Erstmal in so ein kleines Dorf, Hamel-Springe. Also zwischen Hameln und Springe gibt es Hamel-Springe. Und da habe ich aber auch keine Erinnerung mehr dran. Also da war ich erst ein Jahr alt oder so. Und dann sind wir nach Osnabrück gezogen. Also eigentlich ist Osnabrück sozusagen meine Hood und die Stadt, wo ich aufgewachsen bin, wo ich dann zwölf Jahre verbracht habe.
Mit Lonzek, ein Landsmann.
Ne? Ja, genau, haben wir auch schon gesagt. Ja, stimmt. Ja, die sympathischsten Leute kommen aus dem Ruhrpott. Ist einfach so. Obwohl, der ist ja auch im Rhein, der ist ja schon wieder Rheinland, glaube ich. Ne? Wo kommt denn Peter her?
Ja, doch. Kommt der Rheinländer, ne?
Klar, aber egal. Die ganze Ecke da unten ist mir auf jeden Fall...
sehr sympathisch.
Sehr sympathisch, ja.
Klammer auf, jetzt wird das natürlich eingespielt, ne, was wir mit Peter aufgenommen haben. Das wird jetzt nochmal eingespielt.
Ja, überprüft das bitte.
Ja, ich komme aus dem Sauerland. Ich bin in Olpe geboren und im Sauerland aufgewachsen.
So war das natürlich. Ja, natürlich. wir haben es ja alles auf Band. Wofür steht denn Osnabrück? Kann man irgendwie da was sagen, wo man sagt, so für den dummen Durchschnittsverlierer?
Für den Westfälischen Frieden. Mhm. Der wurde dort geschlossen. Mhm. Im Rathaus. Jetzt habe ich gerade was gegessen.
Guck mal, jetzt haben wir also genau das. Klar. Jetzt haben wir das Problem.
Was nicht passieren sollte.
Nein, ist ja völlig legitim. Solange du nicht ins Mikrofon reinspuckst.
Nein.
Wie alt warst du, als du von
Hamel-Springe?
Hamel-Springe.
Osnabrück war ich, glaube ich.
So ungefähr.
2 Jahre alt.
Okay, naja gut. Mhm. Also dann hast du an Hamel Springer eigentlich keine richtigen Erinnerungen
mehr.
Nur
noch von Dias und so,
okay.
Falls das noch jemand kennt, was das ist. So.
Das gab's also früher. Das ist sowas ungefähr wie Beamer, nur wenn der nicht funktioniert. Also wenn das Video nicht läuft.
Genau, richtig. Also so wie so TikTok-Sachen, weißt du, aber nur endlos und langweilig.
Das ist ganz Dias. Viel Bilder. Wie wenn hakt. Wenn ein Spiel hakt, wenn die Grafikkarte nicht schnell genug ist.
Ja, dann ist das so. Das ist so ähnlich. Genau. Ja, richtig.
Okay. Da bist du dann sozusagen Kita und groß geworden und lange geblieben.
Ja.
Aus was für ein Elternhaus kommst du?
Aus einem netten.
also ein Bruder, du hast schon gesagt, du hast einen älteren Bruder. Ne?
Ich habe einen älteren Bruder, genau, der ist 3,5 Jahre älter als ich und... also meine Eltern haben mit künstlerischen Sachen eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Also meine Mutter war zu dem Zeitpunkt einfach nur Hausfrau und mein Vater hat bei einem Schulbuchverlag gearbeitet als Außendienstmitarbeiter. Und also mit Schauspiel hatte da eigentlich niemand was zu tun.
Okay.
Bin ich sozusagen der Erste.
Das heißt, der Vater war viel unterwegs?
Ja, schon.
Okay.
Also Niedersachsen hauptsächlich dann.
Genau. Okay, gut.
Ja.
Und deine Mama hat die Arbeit verrichtet.
Die, genau, die hat uns sozusagen großgezogen. Ja.
Die beiden Jungs.
Ja.
Wart ihr pflegeleicht?
Ja, ich denke schon. Eigentlich schon.
So Schnitt, kurzes Telefonat mit der Mutter. Genau. Na, die Jungs!
Nee, eigentlich schon. Also ich denke, klar, ich meine, Kinder sind Kinder und die ticken auch mal aus oder so. Aber im Großen und Ganzen waren wir eigentlich, glaube ich, recht pflegeleicht.
Okay.
Ja.
Was war das für eine Hut? War das eher so Tecker-Szene oder?
Was ist das?
So die Schmiede und so.
Nee, das gab es damals
also nicht. Dir beantworten.
Nee, ich bin da in einem ganz behüteten Bezirk oder wie ja, Stadtviertel von Osnabrück aufgewachsen im Schölerberg. Und es waren ganz viele Kinder in meinem Alter in der Straße und es gab Straßenfeste und so. Also es war schon eine schöne Zeit, also cool. eine geborgene Zeit auch so.
So ja. Ist das so Reihenhaus oder Einfamilienhaus?
Nee, es waren so Mehrfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser. Aber die sind ein bisschen kleiner als hier in Berlin, also nur irgendwie 3 Stockwerke hoch oder so. Das gilt schon als großes Stadthaus in Osnabrück, ja.
Okay. Ja, aber
es ist echt eine schöne Stadt. Das ist echt ganz schön.
Klingt ja sehr, sehr gemütlich, eigentlich sehr harmonisch. Und, und wenn da auch so viel gemacht wurde für den Zusammenhalt, für Kids und Familien, Straßenfeste.
Das war echt toll, ja.
Hast du hier in Berlin ja eher so in kleineren Randregionen oder so. Wobei, Bergmann-Kiez, da gibt es ja auch wieder Straßenfeste und
es
so.
Es gibt ja viele Straßenfeste.
Das gibt es schon, auch so in Prenzlberg und so und Pankow. Ich glaube, das hat sich da auch alles so ein bisschen, aber es ist natürlich alles ein bisschen größer und mehr Trubel und so. Das ist natürlich in so einer mittelgroßen Stadt ist das alles so ein bisschen lockerer oder ein bisschen behäbiger. Nee, behäbiger ist ein gemeines Wort. Wie sagt man denn? Wie sagt man auf Deutsch?
Entspannter?
Ja, entspannt, das ist doch gut. Okay. Genau.
Ja, in Neukölln gibt es ja auch Straßenfeste, aber meistens arten die aus.
Und dann guckt er mich dann an dabei. So. Und in Neukölln gibt es ja auch Straßenfeste.
Genau,
aber
genau.
Manchmal, da guckt er zu mir rüber, so arten die aus, als ob ich die da halt anstacheln würde.
Und Adam schließt
Drogen zu verkaufen.
Schließt und die Augen und guckt weg.
Ich kenne ihn nicht. Zum Glück ist die Scheibe noch
dazwischen. Die Scheibe ist dazwischen sehr gut, ja.
Nicht hauen. Aua!
Nein, es gibt auch in Neukölln Straßenfeste. Ich wohne zwar nicht in Neukölln, aber
ich weiß
manchmal fahre ich da durch und halte mal dann halt auch an und hol mir dann was vom Straßenfest, so eine Korea-Wurst oder...
eine Schelle. Ey, die letzten Straßenfeste aus Neukölln, an die ich mich erinnern kann, die waren immer mit so einem schwarzen Block, wo alle vermummt waren und so große Transparente vor sich hergezogen haben und
ganz viel Blaulichte ringsherum und sowas. Ich dachte, das wäre eher Kreuzberg dann, so 1. Mai und sowas.
Ja, auch, aber das ging dann in Neukölln meistens los, glaube ich, oder zog halt auch sich so da durch. So, da habe ich noch viele Fotos. Aber gut, das nur am Rande, es geht hier nicht um Neukölln, sondern es geht um dich.
Ja.
Alright. Und dann Schule gemacht? 8 Klassen oder voll durchgezogen und Abitur?
Nee, also ich habe ja in Osnabrück gelebt, bis ich 12 war. Und da war ich sozusagen in der 6. Klasse, in der 6.
Ja. Mhm. Bist aber früh eingeschult worden?
Mit 6.
Mit 6.
Ja, oder? Habe ich mich jetzt verrechnet?
So.
Nee. Also mit 6, genau.
Mathe
also
war nie meine Stärke.
Ich wurde erst 12, ich weiß auch nicht, ist ja schon eine Weile her. So, und da gab es damals, es gab in Niedersachsen zu der Zeit damals 4 Jahre Grundschule und 2 Jahre Orientierungsstufe. Das war sozusagen 5., 6. war eine eigene Schulform sozusagen.
Mhm.
Und da war ich in der 6. und dann während der Schulzeit leider sind wir dann nach Berlin gezogen. Und ich musste wieder in die Grundschule, weil ja in Berlin die Grundschule 6 Jahre lang geht. Und das war natürlich erstmal so ein kleiner Kulturschock.
Ist das aber, scheiße, ey. Bist du schon bei den Großen und musst
ja,
dann bei den Kleinen?
Ja, also gefühlt. Ja,
waren
ja gleich alt, aber es war halt noch unter dem Mantel der Grundschule. Und dementsprechend, also bei dieser Orientierungsstufe, das fand ich auch immer ganz gut, da waren halt auch schon Lehrer vom Gymnasium und so, also Englischunterricht und so. Das war alles schon so ein bisschen weiter als hier in Berlin.
Bist du denn auch so mit geschwollener Brust dann erstmal rein, nach dem Motto
nee,
so?
Ich war, glaube ich, eher schüchtern. Und,
okay.
Also ich war eigentlich der Einzige, der sich gefreut hat, dass wir nach Berlin gezogen sind. Also es war ja dann nach dem Mauerfall 91, also das wäre schon ein paar Jahre her, aber auf jeden Fall ging es dann darum, sozusagen die 9 Bundesländer mit 9 Schulbüchern zu bestücken. Und dann hat mein Vater da sozusagen beim Konkurrenz-Schulbuchverlag Karriere gemacht und ist da aufgestiegen als Vertriebsleiter. Und dann musste er für nach Berlin. Das kannst du natürlich nicht von Osnabrück aus machen. Und deswegen sind wir dann nach Berlin gekommen.
In welche Ecke seid ihr gezogen?
Nach Schmargendorf.
Okay.
Schönes West-Berlin.
Aber auch entspannt. Halt sozusagen.
Ja, obwohl, da gibt es ja auch so ein paar Ecken. Also die Schlange, dieses eine lange Gebäude, wo die Autobahn unterdurchführt. Das war ja früher, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war das auch schon so ein Hotspot, so ein bisschen. Und so ein paar Kinder waren auch aus dieser Gegend bei mir in der Klasse. Und da war auch schon etwas rauerer Ton, als ich es irgendwie kannte.
Okay.
Aber es war alles noch im Rahmen. Also da gab es, glaube ich, schlimmere Schulen.
Okay. Ja. Was guckst du Adam dabei so an?
Ich weiß nicht, weil er mich auch angeguckt hat. Entschuldigung.
Was willst du denn von uns?
Die Augen werden
groß. Ich wusste nicht, dass ich ihn nicht angucken darf.
Ja, du hast Adam natürlich gar nicht angeguckt, sondern mich. Das muss ich natürlich richtig
sagen. Seien Sie mir nicht böse. Aber
er wird eifersüchtig.
Guck mich an. 91 Jahre alt.
Ja, ich habe noch nichts gehört von meiner Schwester, nicht, die ist so tot. Hier von meinen Kindern.
So, von meiner Tochter.
Hier von meiner Tochter in Neuss.
Aber dank Rowena weiß ich auch, jetzt wer
Gewitteroma.
Die Gewitteroma ist.
Obwohl ich mich immer noch frage, ob das nicht doch ein super Schauspieler ist.
Ja.
Oder ein Comedian, der das gemacht hat. Ist Harpe Kerkeling oder irgendwas. Und weil
das ist eigentlich... Das wäre die Auflösung.
Ja, das wäre doch... Das
kurz vor dem Tod, weißt du, noch so. Und übrigens, aber auch das war mit dir? Die Gewitteroma.
Ja, genau. Ja, das wäre cool. Ich weiß nicht, manchmal denke ich so, es ist vielleicht doch gespielt. Aber egal, es ist trotzdem super. Yes. Und neben Frau Tucker ist es einfach...
Wie ist Frau Tucker?
Na, das mit diesem Anrufbeantworter, wo doch dieses Hausmeister-Ehepaar.
Kenn ich auch nicht, dort. Okay. Ja. Und jetzt
werden wir. Da lebt Elde, die hat da Asyl. Frau Tucker.
Die keine Bleibe hat.
Ja, keine Bleibe. Ja, sprichst du doch jetzt mal hier hin.
Das war natürlich, muss man dazu sagen, bei uns in der Synchronbranche immer so ein Running Gag, wenn irgendjemand sagt, jetzt sprich dit doch hin da.
Genau,
dann
genau.
Ist halt jeder immer sofort, worauf das eine Anspielung ist und dass das nicht ernst gemeint ist. Aber dieser kulturelle Beitrag des Berliner Ehepaars, keine Ahnung, aus welchem Bezirk die beiden kamen.
Ist Neukölln. Großartig.
Vermutlich.
Frau Tucker, ja?
Frau Tucker. T-U-K, nee, mit K-K.
Aha.
Wie Kloster...
Frau Tucker.
Frau Tucker. Klosterkau.
Ja. Jeder, der es nicht kennt, bitte einmal googeln. Frau Tucker.
Sehr lustig. Ja. Neben der Gewitteroma. Sehr, sehr schön.
Okay.
Ja, wenn man mal einen schlechten Tag hatte, dann erinnert man sich einfach vor Tucker an und dann die Gewitteroma und dann ist alles wieder gut.
Dann geht's schon wieder.
Ich glaube. Jawohl.
Bist du in Schmargendorf geblieben?
Nee.
Also ich meine, während der Schulzeit mit den Eltern?
Ja, also ich bin da geblieben und dann bin ich in Steglitz dann aufs Gymnasium gegangen und dann, dann habe ich irgendwann aufgehört mit der Schule, weil ich die große Karriere starten wollte. Also zu der Zeit habe ich dann auch schon synchronisiert. Ich habe da ja auch recht früh angefangen. Also ich glaube, da war ich gerade in der 7. Klasse, als ich angefangen habe. Und dann habe ich gedreht und so. In Berlin, ja.
Okay.
Ja, genau. Mhm. Also ich habe das so, glaube ich, 93 oder so habe ich versucht, bei den Synchronstudios irgendwie reinzukommen. Und
Warte mal, mit 93?
Also 12, 13 sowas.
Warst du
vielleicht schon 92, ich glaube 92 war es eher.
Okay. Ja. Und da hast du selber Bock drauf gehabt, du hast es selber rausgefunden. Und
ich wollte das schon immer machen, ich wollte das schon in Osnabrück machen, weil also meine Eltern haben mir halt erzählt, ja, das wird halt synchronisiert, aber das wird halt in... Die wussten es ja auch nicht, in Berlin oder Hamburg. Du hast es ja mal beim Abspann gelesen, dann stand da irgendwie eine Synchronfirma und meistens noch Berlin drunter oder so. Und das war mit eines der ersten Sachen, die ich dann irgendwie in Angriff genommen habe. Hab mir die gelben Seiten genommen. Also für die, die nicht wissen, was gelbe Seiten sind.
Das da gab es so Papier.
Bücher, so große Telefonbücher in Gelb von... Aalkopf bis Zylinderkopf oder nee, Aalräucherei bis Zylinderkopf.
Konnte man nachschlagen.
Hast du da alles finden, genau. Ja. Und da hast du auch dann Synchronfirmen gefunden. Und die erste Firma, die da stand, war Arena Synchron. Und da habe ich dann angerufen mit 12. Und hatte Matti Fiebig am Apparat.
Ach, hör auf. Nein. Grüße gehen raus.
Ja, genau. Und hab dann gesagt, ja, ich würde gerne synchronisieren. Und wie geht das denn? Oder darf ich mal vorbeikommen? Und der war super. Meinte so, ja klar, komm vorbei. Morgen irgendwie, wir sind da. Klingel dann da oben. Es war ja noch in Langwitz. Da war damals die Arena Synchron auch auf dem Gelände der Berliner Synchron. Und dann bin ich dahin. Und dann saß da Matti und dann saß da Dagmar Schiffmann-Rehab, die beiden. Und die haben mich dann in so ein Atelier geschickt. Ich glaube, da hatte dann gerade Klaus Sonnenschein synchronisiert. Irgendeine Krimiserie oder so. Und dann saß ich da völlig gebannt und geflasht, dass ich da jetzt irgendwie drin bin. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob ich genau an dem Tag dann auch schon was sprechen durfte. Ich glaube sogar schon, dass der Regisseur gesagt hat, naja, ich habe hier was, so ein Junge, willst du es mal ausprobieren? Mhm. Und das hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Und dann war ich da irgendwie drin.
Geil.
Und bin nicht mehr rausgekommen.
Scheiße.
Gut so. Doch, ich war ja auch raus zwischendurch. Ich war ja auch raus. Da kommen wir noch zu.
Da kommen wir noch zu.
Ja.
Aber wie geil ist das denn? Also ich bewundere das wirklich immer, wenn du sagst, du hast als junger Mensch eine Vision und lässt dir halt, also bist halt wirklich nur aufs Ziel fokussiert.
Und gehst nicht zum Arzt. Ja.
Und lässt dich nicht beirren und nicht abbringen, sondern so, warum nicht? Also einfach mal probieren. Und
aber Wahnsinn. Ne? Ich finde es im Nachhinein auch echt krass. Also ich wundere mich auch, dass ich mich das getraut habe. Also ich habe bestimmt mit zitternden Händen da irgendwie diese Nummer gewählt, aber es war einfach, also das fand ich auch immer das Tolle im Synchron, es war halt so entspannt und die waren so nett und haben sich gefreut, dass da ein Kind anruft, weil, was ich ja erst später mitbekommen habe, das ist halt recht ungewöhnlich gewesen, weil normalerweise melden sich die Eltern. Mhm. Und meine Eltern haben halt gesagt, ja, ruf da mal an. Und da habe ich gesagt, ja, ich fahre da jetzt hin. Ja, fahr mal, viel Spaß. Und da habe ich im Bus gesetzt und bin da hingefahren. Und das gibt es, glaube ich, heute in der Form nicht mehr. Also meistens rufen dann Eltern an und sagen so, ja, mein Sohn soll mal synchronisieren oder meine Tochter. Und klar, das kann auch gut gehen, aber das ist eben, das fanden die, glaube ich, gut, dass da so ein Kind sich einfach meldet. Mhm. Und
ich habe da gerade so ein Déjà-vu. Mit wem war das? War das nicht mit Dennis so?
Dennis?
Dass Dennis auch meinte, der hat sie aus derselben Seite, nee, aus der Zeitung.
Aus der Zeitung, genau.
So eine Annonce und dann da angerufen, wo die auch nicht, erstmal nicht geglaubt haben, dass das Kind das selber gefunden hat und dann sich die Mutter haben geben lassen und dann die ein bisschen überfordert worden haben.
Und Frank Schaff auch, glaube ich.
Ja, bei Frank war auch.
Ja. Wie war das dir bewusst, dass man Filme synchronisiert?
Ja, das haben mir meine Eltern wahrscheinlich erzählt. Ne? Also ich hab halt so viel Fernsehen auch geguckt, schon als Kind in den 80ern. Also Simon und ein Colt für alle Fälle. Und was gab's noch hier? Trio mit vier Fäustern. Trio mit vier Fäusten, der Glühwein. Trio mit vier Fäustern.
Nice, Rainer.
Was sind Fäuster? Was ist ein Fäuster?
Ja, jetzt bitte nachgucken im Duden und...
Irgendwas bei, musst du mal Fäuste
und zwischendurch noch einen Glühwein trinken.
Was war die Frage?
Das eine bewusst.
Ich sehe unsere Nationalmannschaft. Ne? Wer war das mit? Was war die Frage? Das war doch irgendjemand.
Dass man in dem Alter dessen bewusst war, dass man irgendwie Filme synchronisiert. Weil in dem Alter, muss ich gestehen, ich habe mir nicht mal die Gedanken darüber gemacht, dass man Filme synchronisiert hat. Die haben Deutsch gesprochen und das war so.
Ja, mit 13,
so, also,
Digga?
So, Kid hat immer Deutsch gesprochen. So
das konnte ich immer nicht sehen, weil meine Eltern haben sich als Einzige in der Straße geweigert, diesen Kabelfernsehanschluss zu bekommen. Das war in den 80ern, Mitte der 80er war das ja so ein Riesending und die Nachbarn hatten das alle. Und Knight Rider habe ich nur über die Antenne mit so einem Krüsselbild gesehen. Und
Tobi, ich habe noch Folgen genau in dieser Qualität irgendwo auf VHS.
Geil.
Wir als Ossis hatten halt auch nur diese Antenne.
Guck mal, kannst du sehen, es war im
Westen
nicht
anders. Und dann war so, dann musste die halt so ein bisschen drehen, so für den Kompromiss, dass das so einigermaßen ging.
Ja,
und dann irgendwie mit dem Krieg der Ameisen über dem Bild aber trotzdem geguckt.
Mein Vater, egal. Genauso, Kabelanschluss und so weiter, das war für ihn No-Go.
Ja,
das war
Frevel.
86... oder 85, nee, 86 sind wir dann halt umgezogen und da kamen wir in ein Haus, wo schon Kabelanschluss inklusive war.
So war das Gott bei mir auch Dank. In Berlin dann. Da hatten wir dann auch endlich RTL
geil.
Und Sat 1.
Ja.
Warst du oft krank, obwohl du nicht krank warst, um zu glotzen?
Nee. Ach, das ist so lustig, weil ich hab da war ich immer zu ehrlich, glaube ich. Also ich durfte einmal nicht die Schwarzwaldklinik sehen. Das hat mich sehr aufgeregt. Da habe ich wirklich so einen Wutanfall bekommen, weil das die Folge war, wo Professor Brinkmann irgendwie als Geisel irgendwo war.
Action.
Also, genau, also in der Schwarzwaldklinik war diesmal keine heile Welt. Und das durfte ich nicht sehen.
Die
Schwarzwaldklinik. Das fand ich so gemein. Ja, also ich habe das alles sehr gerne geguckt.
Hörst du die Musik darunter?
Ja.
Diese Schwarzwaldklinik-Musik.
Ich guck's auch heute noch gerne. Ich guck's heute noch gerne, wenn Klaus-Jürgen Wusso irgendwie so sagt, so, tja, ich glaube, das müssen wir dann operieren, nicht? Vor allen Dingen immer diese Pause, dann müssen wir das wohl operieren. Und du machst natürlich Karriere in Freiburg, nicht? Und Immer mit diesem Nicht.
Ja.
Aber es ist trotzdem toll. Also er spielt das trotzdem super. So einer der Schauspieler, ich kann dem stundenlang zugucken. Das hat er irgendwie super gemacht. Auch wenn ja damals das ein Riesenskandal war. Also Schwarzwaldklinik war ja sozusagen so das Letzte. Ne? Also das galt ja so als das Trash-TV, also das Ende des deutschen Fernsehens, Schwarzwaldklinik. Und wenn du das heute guckst, das ist ja total solide gemacht. Also klar, das sind natürlich auch jetzt nicht so die Arthouse-Geschichten, aber es ist eine gut gemachte Serie. Ist einfach so. Ja.
Kann ich nicht mitreden. Ich habe es mir nie angeguckt.
Guck's dir bitte an.
Ja, doch.
Bei ZDF schon, Neo läuft
es. Es ist schon ordentlich produziert. Das kann man nicht anders sagen.
Ja, und später habe ich lustigerweise auch mit dem Regisseur dann auch später gearbeitet bei einer Serie. Ja, das war sehr lustig. Der hat mir dann auch noch so ein paar schöne Geschichten erzählt aus der Zeit.
Also erzähl mal.
Ja, nein, es gab halt so eine Folge. Also es war Hans-Jürgen Tögel, mit dem habe ich eine Krimiserie gedreht in München. Und der hatte eben eine Folge gab es, wo irgendwie durch Freiburg läuft dann ein Löwe, weil ein Zirkus da war. Und das war eben die Folge, dass dieser Löwe da rumläuft. Und er hat das irgendwie erzählt, dass dieser Löwe, der saß da schon die ganze Zeit neben seinem Trainer. Und er hat halt so gesagt, so ja, wir machen gleich die Einstellung und die. Und es war so ein bisschen windig, es war im Sommer. Und er hatte so eine Leinenhose an und die flatterte die ganze Zeit im Wind. Und dieser Löwe, der saß da immer schon die ganze Zeit und guckte ihn so grimmig an. Aber der dachte sich so, naja, das ist ein dressierter Löwe von diesem Trainer, der wird schon wissen, dass alles safe ist. Und irgendwann hat der wirklich zugeschnappt. Und das ist wohl ganz dramatisch gewesen, weil der hatte richtig standen natürlich alle unter Schock und so. Und dann hat er auch erstmal nicht losgelassen und so. Der wollte halt nur nach dieser Hose schnappen. Das war für den wie so ein Spielzeug, wie so ein Spiel. Und hat ihm aber wirklich in die Wade gebissen. Krass. Und da ist auch ein Stück raus gewesen dann und das war ganz schlimm und dann wurde er irgendwie in die Klinik gebracht und da hat man sich nicht richtig um den gekümmert und dann hat er irgendwie aber zum Glück einen Freund gehabt, der auch Arzt ist und der hat gesagt, du musst sofort hier in diese Spezialklinik, wenn die nichts machen innerhalb der nächsten 24 Stunden, dann müssen die, dann amputieren die dein Bein, weil das gibt eine Sepsis oder was auch immer. Und das sind dann so diese Insider-Geschichten, obwohl er die glaube ich auch schon jetzt mittlerweile irgendwo erzählt hat, aber
aber trotzdem, ey, krass, ey.
Ja, das waren so die Stories, die man gehört hat.
Also Augen auf, wenn Löwen in der Nähe sind. Vertraut nicht auf den Dompteur.
Nein, um Gottes Willen, ja.
Okay, gut. Wieder zurück zu den Hauskatzen.
Wegen Synchronisieren, genau. Du meintest, wie man darauf, wie man das sozusagen...
Dass du halt irgendwie in dem Alter so dessen bewusst warst, dass du dich dann auf den Weg gemacht hast und dich darum gekümmert hast, finde ich großartig.
Ich finde es auch erstaunlich, aber ich wusste auch immer schon als Kind, dass ich Schauspieler werden will. Also das war für mich schon klar. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber man hat ja so ein Gefühl dafür. Du merkst einfach, ne, dass du irgendwie was in dir hast und so eine Fantasie hast und immer dich gern verkleidest und andere Rollen spielst und so. Und ich habe ja auch in der Grundschule noch in Osnabrück, habe ich dann den gestiefelten Kater gespielt in so einer Schulaufführung. Und das war für mich so, das war das Größte. Ne, das war richtig toll. Und dann war da auch eine Lehrerin, die wiederum Beziehungen zum Theater hatte und dann hatten wir richtig so schöne Kostüme und so ich hatte so riesen Stiefel an und so. Und da habe ich gemerkt, so das geil. Ist meine Welt.
Okay.
Da will ich hin.
Hast du das kommuniziert schon als Kind, deinen Eltern gegenüber?
Ja, ich glaube schon.
Okay.
Ja.
Ist das auf Anklang gestoßen oder wurde das erstmal abgetan? Oder,
Nö, nein, die fanden das lustig. Also die wussten das ja auch, dass ich einfach auch gerne so spiele und so in verschiedene Rollen mich... hineinstürzt und so, also eine sehr ausgeprägte Fantasie habe. Nö, die fanden das eigentlich immer super. Sie waren da immer ganz, ganz entspannt. Haben da nie gesagt, so mach was Anständiges. Nee.
Cool.
Eigentlich nicht.
Total cool. Das, wie gesagt, das und dann auch zu sagen, halt irgendwie, ich gehe den Schritt, ich will sprechen, synchronisieren neben der Schule.
Ja.
Und das hast du weitergemacht neben der Schule. Das fing dann an und lief dann sozusagen.
Das lief dann und das wurde dann auch.
Zum Problem.
Es wurde zum Problem, weil ich jetzt auch nicht so ein super Schüler war. Also in den Fächern, die mich interessiert haben, schon, aber die ich eh noch nicht so gut...
Was war das denn?
Naja, so Deutsch, Geschichte, Erdkunde, so diese ganzen Sachen, das fand ich halt toll. Und Englisch und so. Aber eben so Mathe, Physik, Chemie, das, da habe ich irgendwie...
Mein Bruder. Du bist mein Bruder.
Ich bin dein Bruder, ne? Das habe ich nicht geschafft. Das weiß ich auch nicht.
Und das war krass, weil damals hat sich ja keiner darum gekümmert, wie lange du im Synchronstudio bist als Kind. Also ich war dann auch in irgendwelchen Serien drin und so und bin dann nach der Schule mit dem Cab-Charge-Taxi sozusagen losgefahren in die Studios und das war natürlich toll. Das war eben dann die Welt, die ich so geliebt habe. Es war auch dann so eine Ablenkung von diesem teilweise blöden Schulalltag. Und
Jetzt müsst ihr die Klammern auflösen und von A Quadrat plus B Quadrat nicht gleich C Quadrat. Auf jeden Fall habt ihr was falsch gemacht.
Genau, ach, grausam, grausam. Ja. Und dann habe ich auch genau auf die gleiche Art eigentlich, wie ich versucht habe, ins Synchron reinzukommen, habe ich dann auch versucht, vor die Kamera zu kommen. Also da habe ich auch Agenturen oder so Filmproduktionen angeschrieben. Und dann war ich auch bei so ein paar Castings und so. Es gab so eine Jugendsendung im SFB, Mosquito hieß die.
Na klar.
Ja? Und da wollte ich immer mitspielen. Da war ich auch mal beim Casting und da ging es wieder darum, ja, sag mal, wie bist du denn ein bisschen dicker vielleicht? Also damals war ich noch nicht so wie jetzt. Also ich war nicht dick. Ja, wir bräuchten da nämlich jemanden, der in Windeln da irgendwie durchs Bild läuft als Baby. Würdest du das machen? Und ich so, ja, mach ich. Aber ich bin es da nicht geworden. Also es gab halt so ein paar Castings und irgendwann hat es dann geklappt. Und ich habe meine erste Filmrolle gehabt mit 14.
Geil. Ja. Also vor allen Dingen selber halt erarbeitet, also selber an Land gezogen.
Ja.
Selber dafür gekämpft.
Mit dieser kindlichen Naivität einfach, ne? Mhm. Also, ja.
Wie heißt die Produktion?
Ja, ein wunderbarer Film. Nathalie Endstation Babystrich.
Nein, hör auf. Ehrlich?
Ja, das war der Film damals. Es
gab ja mehrere Teile.
Ja, es gab ganz viele Teile dann, genau. Ich war aber nur in den ersten zwei Teilen dabei.
Ich war im Vier dabei.
Du warst im Vier dabei?
Ja.
Wer hat denn da Regie gemacht damals?
Oh,
Heidi Kranz?
Nee, da muss ich nachgucken. Also, ich seh mich nur noch als Junkie geschminkt und verkleidet in Frankfurt.
Ach, ist ja lustig, dass du da auch mitgespielt
hast. Ohne Scheiß. In Frankfurt am Main, im Hauptbahnhof, beziehungsweise da unten drin haben wir gedreht. Und in der Drehpause bin ich halt ein paar Meter irgendwie einfach rumgelaufen. So. Und da kamen halt dann echt so ein paar Typen auf mich zu, die halt dann mir Drogen verkaufen wollten.
Wie alt warst du da?
Da war ich, glaube ich, so 16 oder so, muss ich so gewesen sein.
Ah, okay.
Und dann meinte ich halt so, nein, brauche ich nicht irgendwie.
Ich bin Schauspieler, lassen Sie mich durch.
Es ist nur Maske so. Das haben die natürlich nicht verstanden, weil sowieso haben die nur gebrochen Deutsch gesprochen, aber daraufhin haben sie mir dann Crack angeboten.
Ach du Scheiße.
Ich dachte, danke. Ich muss jetzt wieder zurück zu meinem Team. Ich frage da mal, ob da vielleicht jemand möchte.
Sehr krass.
Aber ohne Scheiß. Insofern, okay, auch da eine Überschneidung ist lustig. Das ist geil.
Ja.
Okay, aber Nathalie Babystrich 1 und 2.
Also der zweite hieß dann irgendwie anders. Der hieß dann Nathalie kein Weg zurück oder sowas. Ja, und ich wusste ja gar nicht, also ich meine, ich war super aufgeregt und so und habe ja einfach das gemacht. Übrigens, lustigerweise war das ja Hermann Schoche, war der Regisseur vom ersten Teil. Und der war ja in der DDR ein ganz hoch angesehener Regisseur und hat auch tolle Kinderfilme schon zu DDR-Zeiten gedreht und ist auch so ein bisschen, ja, auch angeeckt irgendwie. Es gab sogar einen Film, der, glaube ich, nie von ihm gezeigt wurde dann.
Okay, in der DDR.
Und in der DDR, genau. Ja. Und der dann nach der Wende von Manfred Krug, also das habe ich später alles erst erfahren oder gelesen und so, im Grunde von Manfred Krug für einen Tatort irgendwie geholt wurde. Und so hat er den Einstieg geschafft, dann im Westen Fuß zu fassen. Und also ich habe gleich gemerkt beim Casting, das ist nicht so ein typischer Regisseur. Also das ist nicht so dieser typische, ich glaube, dann hätte ich die Rolle auch nicht bekommen. Also der hat so einen ganz bestimmten, hat Leute gesucht, die so, oder Kinder gesucht, Jugendliche, die so ganz unbedarft irgendwie sind. Ne? Also die noch nicht so berechnend wissen, was sie jetzt da machen müssen und was von ihnen erwartet wird. Weil, also er hat mich dann gefragt, irgendwie, ja, kannst du denn Skateboard fahren irgendwie, weil der muss Skateboard fahren? Ich so, ja, überhaupt kein Problem. Mache ich schon seit 2 Jahren. Ich habe noch nie auf dem Skateboard gestanden. Und ich habe dann wirklich ich wusste, also wenn es jetzt daran scheitern soll, also auch krass, ne, dass man als Kind schon so schnell, naja. Egal.
Sehr gut.
Aber vielleicht war das auch nicht ausschlaggebend, keine Ahnung. Ich glaube, er mochte mich einfach und das war der Typ, den er gesucht hat. Und dann bin ich nach Wiesbaden und habe dann da gedreht in Wiesbaden und Frankfurt. Und dann wurde das ja echt so ein riesen Knaller-Ding. Also das haben ja ganz viele gesehen.
Erfolg, ja, kann man sagen.
Auch wenn der Film an sich natürlich, ja, also ein bisschen reißerisch und so ist. Ne? Allein schon der Titel und so. Also es ist alles immer so ein bisschen, ja, grenzwertig.
An besser schneide. Aber egal. Ja, wurde ein Riesenerfolg, kann man so sagen.
Also da habe ich mich dann schon gefreut, dass das irgendwie, dass ich endlich das geschafft hatte. Genau.
Und war das für dich ein großer Einstieg? Dann haben sich dann die Agenten um dich gerissen oder wie ging das weiter?
Ja, ich habe dann von der Hauptdarstellerin habe ich die Adresse bekommen von ihrer Agentin Wiebke Reed. Und die hat mich dann unter ihre Fittiche genommen und hat dann dafür gesorgt, dass das immer schön weiterging.
Geil. Das heißt, ja. Du hast neben der Schule auch immer dann weiter gedreht.
Genau, genau.
Bist freigestellt worden.
Ja, es wurde dann aber auch, es wurde dann auch schwierig. Also ich, wie gesagt, ich habe dann auch nicht mehr so gute Noten gehabt. Also die Hälfte des Zeugnisses, wo Mathe, Physik, Chemie und sonstiges ist, das sah halt nicht so gut aus. Und das wurde natürlich dann immer schwieriger. Und ich habe mich da auch wirklich, also dann habe ich nämlich in der 11. Klasse habe ich gesagt, ich möchte gerne ein Jahr raus. Also ich möchte mich so beurlauben lassen und dann gucken, ob ich das Jahr danach dann einfach nochmal wiederhole, weil ich will einfach drehen. Ich will das jetzt mal machen so. Und das habe ich dann auch ein Jahr gemacht und habe da auch schöne Sachen gedreht und da konnte ich dann aber auch nicht mehr zurück. Also ich bin dann zwar wieder zurück in die Schule, aber ich habe es da wirklich nur ein paar Monate noch ausgehalten. Und dann habe ich gesagt, so, das war's. Ich gehe. Und meine Eltern haben gesagt, okay, also kannst du machen, aber du musst irgendeine Ausbildung machen. Egal was. Also was dich interessiert. Und da habe ich überlegt, so mache ich vielleicht doch was Künstlerisches, so weil ich mich auch immer für Zeichnen und Malen und so. Ich wollte, hatte überlegt, ob ich Grafikdesigner werde oder so. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, so nie, also ich möchte jetzt erstmal nur drehen und so, das ist das Ding und das hat auch super funktioniert. Und dann habe ich irgendwann zu mir gesagt, da war ich so 18, 19, jetzt muss ich aber auch nochmal auf eine Schauspielschule. Und dann habe ich mich in Hannover beworben.
Warum hast du das gesagt?
Weil ich dachte, man braucht das.
Okay, das wäre jetzt so mein, also darauf hat meine Frage abgezielt, ob du das gespürt hast, dass du sagst, pass auf, ich komme hier und da an meine Grenzen, ich brauche da jemanden, der mir weiterhilft.
Ja.
Oder ob du halt sagst so, oh, ich glaube, alle sagen, man braucht das und deswegen brauche ich das jetzt auch und mache das jetzt.
Ja, eine Mischung aus beidem. Also ich war natürlich auch interessiert daran, das zu machen. Also diese Vorstellung, dass man da wirklich ein paar Jahre sich nur damit beschäftigt und wirklich auch das Handwerk lernt. Und eben auch immer so Sprüche, so, naja, du bist ja eigentlich kein richtiger Schauspieler. Also wir merken das ja mit deiner Stimme, die ist jetzt ja schon ganz kaputt. Da habe ich irgendwie so einen Psychopathen gespielt, also und habe da so eine Schreisszene gehabt und da war nach zwei Takes war irgendwie meine Stimme im Eimer und so. Und das passiert dir natürlich nicht, wenn du genau weißt, wie du dein Instrument einsetzt sozusagen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ich versuche das einfach. Und dann bin ich nach Hannover gegangen. Also dann hat das auch wirklich geklappt. Ich habe mich nur in Hannover beworben und in Berlin an der UDK. Heißt die heute auch noch UDK?
Ja.
Früher hieß die anders. Früher hieß die anders. Egal.
Ja,
und da bin ich nur bis zur Endrunde gekommen. Ich wollte natürlich gerne in Berlin bleiben, aber das hat leider nicht geklappt. Weil die mir gesagt haben, ja, spielen Sie mal, genau, machen Sie mal Folgendes. Sie singen jetzt ein Lied und verbinden das mit einer Handlung. Und ich so, ja, was für ein Lied denn jetzt? Was soll ich denn jetzt hier singen? Und
Hänschen klein ging allein.
Ja, das war auch ein bisschen gemein, weil ich bin ja echt die Runden weitergekommen mit meinen Rollen und so. Und das hat auch echt super geklappt. Das war super. Also ich war total baff, dass das so funktioniert hat. Und dann kommen die da mit so einem blöden Lied, verbinden sie das mit einer Handlung. Und da fiel mir irgendwie nur, da fiel mir nur ein, wir lassen den Domen können. Und bin dann irgendwie so durch diesen Saal da irgendwie marschiert. Und damit hatte ich verloren.
Das weißt du noch, was du dir für eine Handlung überlegt hast dabei?
Ja, dass ich auf so einem Kamellewagen stehe und irgendwie das so. Das war scheiße. Das war richtig scheiße.
Ach man, das ist aber auch gemein.
Der Rest der Truppe hat sich dann Tobias angeschlossen. Der Karneval.
Nee, das wäre vielleicht super. Das hätte ich vielleicht noch machen sollen.
Und jetzt alle.
Genau. So, ja toll, wie sie so auch alle mit einbeziehen. Also wir merken, da ist so ein Drang. Ne? Das ist toll. Irgendwie, es macht was mit uns. Ja, bis weiter. Nee, das gab es leider nicht. Und dann kam halt Hannover. Und
warum nicht an der Busch?
Weil ich da angerufen hatte und die Sekretärin mir schon auf den Sack ging. Und da dachte ich irgendwie so, nee. Also es war wirklich so.
Ja, bitte?
Also so. Na,
haben Sie denn Abitur?
Und so, also so, ich meine, das ist da gar nicht, musst du gar nicht haben. Ja. Außer in Österreich, in Wien.
Okay.
Dann musst du,
Max Reinhardt
musst du. Max Reinhardt, dann müssen
wir schon ein bisschen gebildet
sein. Oder Matura oder was, ich weiß nicht, wie das heißt. nee, das hat mich irgendwie so ein bisschen abgeschreckt. Ist vielleicht auch so ein Vorurteil gewesen. Ich dachte damals, nee, das ist mir alles zu streng und so. Das hatte halt diesen Ruf, ne, die brechen dich erst und dann bauen sie dich wieder zusammen. Ich glaube, ganz so krass war es nicht. Ich hätte es machen sollen, weil ich auch überhaupt nicht wusste, dass das natürlich an sich schon ein Riesenpfund ist, wenn du auf der Ernst Busch bist. Also, dass dann der Weg zum Theater oder zum Film also gut, beim Film war ich ja schon, aber der Weg zum Theater auf jeden Fall einfacher ist, also dass mehr Leute da hingehen und sich
sein kann.
Ja. Ne? Also ja. Das habe ich schon gemerkt, später auch so dann, als ich dann in Hannover war, bei Schauspielschultreffen und so, das war schon eine andere Liga. Also die haben wahrscheinlich auch ein bisschen so, ne, so ein bisschen sich da aufgespielt, aber man hat schon gemerkt, okay, das hat schon Hand und Fuß und die wissen genau, was sie machen und die wissen auch, dass sie beachtet werden. Und Hannover war halt so ein bisschen, ja, war halt nicht so streng, was ich auch gut fand. Also es war für mich wahrscheinlich auch richtig. Ich wollte auf keinen Fall sowas Autoritäres oder so. Das hatte ich schon in der Schule, das ging mir da schon auf den Sack. Also das wollte ich nicht.
Weißt du, was du vorgesprochen hast?
Ja, ich habe den aus von Max Frisch Andorra, aber ich habe nicht den André gesprochen, sondern den Pater. Okay. Und das war, glaube ich, ganz ungewöhnlich, also dass ich das gemacht habe. Alle dachten so, also die haben dann ja, was weiß ich, wie viele tausend Jungs, Männer da durchgehen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich spiele den Pater oder Pfarrer, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Und lustigerweise, wo du es gerade sagst, dann war nämlich mein Anspielpartner, genau, da meinte nämlich der Dozent so, ja, wir machen jetzt mal Folgendes, du bist homosexuell und jetzt hast du den André hier und du willst ihn eigentlich irgendwie rumkriegen oder so. Das war sozusagen die Handlung, die er da drauf. Und dann war mein Anspielpartner Sascha Rotermund.
Ach, hör auf.
Geil. Der nämlich zwei Semester über mir dann war in Hannover und der war mein Anspielpartner, lustig, ne?
Für alle, die jetzt sich fragen, wer ist denn Sascha Rotermund? Das ist auch ein Kollege.
Na, den kennt doch, ja, natürlich.
Den viele von euch kennen.
Cumberbatch.
Ja, zum Beispiel. Punkt. Da weiß jeder Bescheid. Danke.
Superman.
Ja, und noch irgendjemand. Diesen Drachen da, bei diesen Drachen.
Wie heißt Omar, der? Wie heißt der? Franzose? Omar Sy.
Ja, genau.
Sy? Ja. Achso, ich sage immer Sy. Ah, Sy heißt der.
Ich kenne ihn. Was? Kenne ich nicht.
Nee? Ziemlich beste Freunde.
Ja, genau, ja. Zum Beispiel.
Ach so, das Ding, ja, ja richtig,
der,
genau.
Der Schwarze.
Nein, also er ist auch ein ganz toller Kollege und seine Stimme hört man auch in diesen NDR-Natur-Dokus. Ich höre da immer sehr gerne zu, Sascha, falls du jetzt zuhörst. Ich bleibe immer hängen. Sehr angenehm. Sehr angenehmer Mensch auch.
Hast du auch in Hannover synchronisiert?
Nee, zum Glück nicht, weil dort wurden Pornos synchronisiert und da habe ich versucht
reinzukommen, aber...
Nee, das habe ich nicht. Da habe ich gesagt, so, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Nee, mache ich nicht. Also es haben ein paar aus meiner Klasse gemacht, lustigerweise, so die ganz, also diese, ja, man sagt ja immer, stille Wasser sind tief. Also von denen du das nie erwartet hättest, die sind da richtig...
aufgegangen.
Ja, richtig, die haben richtig viel Geld verdient da. Also
war doch gut bezahlt.
Ja, oder? Du, ich fand das, also, wir haben auch darüber gelacht und so, aber ich dachte mir so, nee, das möchte ich nicht machen. Also ich meine, gut, das waren wahrscheinlich nur so Softpornos oder so, aber...
Nee, Hardcore auch, also...
Hey, was? Ja. Echt? Ich wollte davon nichts wissen. Ja, natürlich. Ja, ja, das ging mir also, ich wollte nur gucken, wer das wollte. Wer ist denn diese Stimme da? Wunderbar.
Du wolltest wissen, ob am Ende auch geheiratet wird. Ne?
Ich soll hier ein Rohr verlegen.
Ja. Herrlich. Ja, wie sind wir denn jetzt darauf gekommen?
Ja,
also
Etem. Genau.
Nee, also Tobi hat in Hannover nicht
synchronisiert. Hannover synchron, Synonym für Qualitätsarbeit.
Genau.
Und da Tobi qualitativ ein sehr hochwertiger Kollege ist.
Jetzt seid mal nicht so albern hier, ja?
Ja, ja, genau. Nee, also diese Schauspielzeit, ja. also ich muss euch sagen, ich war dann nach diesen fast 4 Jahren, war ich dann auch froh, dass es vorbei war.
Hast du denn dort auch gespielt? Weil das 4. Jahr ist ja eigentlich so ein Praxisjahr, oder?
Ja, nee, habe ich nicht. Also ich habe nur auf unserer eigenen Bühne gespielt. Wir sind dann ja umgezogen. Wir waren erst mitten in der Stadt, also in dieser mit der Musikschule zusammen und mit der Ballettabteilung. Die gibt es auch schon gar nicht mehr. Ein ganz tolles Gebäude, so ein 70er-Jahre-Beton-Ding. Hört sich erstmal schlimm an, aber von der Art, also es ist wie so eine Ohrmuschel gebaut. Mhm. Und ich fand das da toll. Und wir waren halt mitten in der Stadt drin so. Und wenn du da irgendwie schon im zweiten Semester irgendwie sowas gespielt hast, also Aufführungen hattest, da sind auch Leute hingekommen, weil das einfach mittendrin war. Und dann sind wir halt auf dieses Expo-Gelände gezogen, nach der Expo. Und das war am Arsch der Welt. Also da ist auch kaum jemand hingekommen. Nee, und da habe ich dann aber gespielt. Aber Theater selber nicht, weil auch damals, glaube ich, so eine Fehde war zwischen dem Intendanten des Schauspielhauses da und dem Direktor der Schauspielschule, also da haben wir so ein bisschen Pech gehabt. Also nicht nur mein Jahrgang, auch der nach mir. Wir sind da kaum reingekommen, beziehungsweise doch, die haben dann doch was gemacht, aber nur mit der Hälfte unserer Klasse. Also die haben so ein Casting gemacht und haben nur die Hälfte von den 12 genommen. Und das ist natürlich für so eine, in dieser Gruppendynamik, das ist völlig bescheuert.
Das ist scheiße.
Das ist so bescheuert gewesen. Ich finde es auch im Nachhinein, also vollkommen unverständlich zu sagen, nein, wir wollen jetzt dieses Stück, da sind nur 6 und wir nehmen jetzt nur 6 daraus. So, anstatt dann zu sagen, nee, also entweder macht ihr was, sucht irgendwie was, wo alle 12 sind oder die rotieren oder was auch immer.
Zweitbesetzung.
Und genau. Und das hat diese Gruppe vollkommen zerstört. Also das, und lustigerweise war ja in meinem Semester auch Katharina Schüttler, die auch eine große Karriere gestartet hat dann im Film und auch im Theater. Und die ist ja auch dann nach 2 Semestern, die ist ja sofort ans Theater gekommen. Also dann entsteht, ich habe der das immer gegönnt, ich fand das toll. Aber das sind halt so, also damit hat sich diese Gruppe in so, ja,
Grüppchen
aufgeteilt, und das war dann auch nicht mehr angenehm. Mhm. Ja. Okay. Und ich habe auch danach dann eigentlich auch gar keinen Bock mehr auf Theater gehabt. Also das ist irgendwie auch, dachte ich so, nee, ist jetzt gut.
Okay.
Ja.
Und danach hast du aber direkt weiter gesprochen oder auch währenddessen noch?
Nee, gar nicht. Also da war ich dann raus. Also ich hatte, als ich die Zusage hatte von Hannover, musste ich ein paar Sachen abgeben, die ich dann da schon synchronisiert hatte, so 1-2 Serien, weil das ging einfach nicht mehr. Also das hätte ich auch zeitlich gar nicht geschafft. Und dann habe ich danach... habe ich auch erstmal nicht synchronisiert, sondern nur gedreht eigentlich. Also da hatte ich dann die Anfrage von dem Helmut Ringelmann, der damals Produzent war, von Derek und der Alte. Und der hat ja diese neue Serie dann gemacht, Siska. Und da gab es einen Wechsel. Also der alte Hauptdarsteller Peter Krämer, der wollte es nicht mehr weitermachen. Und dann hat er sich gesagt, gut, okay, dann brauche ich jetzt aber auch noch mal einen zweiten Kommissar daneben oder einen dritten. Nee, es gab ja schon einen zweiten. Und da hat er mich gefragt. Also es war kurz nach der Schauspielschule, habe ich dann diese Serienrolle da übernommen. Was Kommissar Gerhard Lessmann.
Das war ja auch eine fette Produktion. Also der wurde ja auch ordentlich gehypt, ordentlich gepusht.
Ja, also es war schon natürlich konservativ ausgerichtet. Also das wusste ich schon, obwohl ich gedacht hatte, jetzt kommt da so ein bisschen frischer Wind rein, auch weil der Wolfgang Maria Bauer auch jünger war, also auch der neue Hauptdarsteller, der neue Siska war. Und da dachte ich so, naja, das wird jetzt, glaube ich, nicht mehr so, wie es vorher inszeniert war, aber dem war leider nicht so.
Summen Sie jetzt Ihre Glücksmelodie.
Und ja, das war dann, ja, für so jemand, der irgendwie gerade 24, 25 ist, war es dann auch mir ein bisschen zu ernüchternd. Ja, ich habe halt auch, du, aber das ist halt das Leben. Ich bin halt auch in jedes Fettnäpfchen rein, in das du reinplanschen kannst. Also das zieht sich sowieso, zumindest in der Filmbranche.
Willkommen im Club.
Ja, das ist echt, also ich habe das auch erst später richtig für mich so klar sehen können. Ich habe immer gedacht, das läuft, ne? Also das läuft so super, ich muss nichts machen. So, meine Agentin macht alles und ich kriege die Rollen, das wird alles so weitergehen. Und das ist natürlich Bullshit. Ich habe wirklich nicht gemerkt, dass man wirklich, du musst bei so Premieren zu den Leuten hingehen oder zu den Casterinnen und so und immer irgendwie einen Spruch haben oder locker sein. Und das konnte ich damals nicht. Ich glaube, heute könnte ich das. Heute interessiert es aber keine Sau mehr. Und ich habe aber immer das Falsche gesagt. Also ich habe irgendwie, das war so schlimm. Es gab eine Premiere von einem Film von Andreas Dresen. Und da hat meine Agentin gesagt, also du musst den kennenlernen, den Andreas. Stell dir den mal vor. So, und dann wusste ich, dass der früher an der Filmschule in Babelsberg studiert hat. Und ich hatte gerade vorher einen Film gedreht mit Egon Günther, der war in der DDR auch recht bekannt. Ich weiß nicht, ob der Name...
Der Name sagt mir was.
Genau. Der galt so als der Volker Schlöndorff des Ostens, irgendwie so wurde er betitelt. So, und dann wusste ich, dass der da auch Dozent war und das war mein Aufhänger irgendwie. Ach so, André, ja Mensch, ich habe ja gerade mit dem Egon Günther gedreht, den kennen Sie ja wahrscheinlich auch, Sie waren doch da in Babelsberg. Und dann meinte er nur so, ja, ich habe ihn gehasst. Und dreht sich um und geht. Oh. Und da war ich irgendwie so, ja, 19, 20.
Okay.
Und ey, das war schon, also das war...
Aua. Ja, scheiße.
Aua, Alter. Also Aua. Ich würde es auch nie, also ich finde es auch von ihm, seitdem gucke ich auch keine Filme mehr von ihm. Obwohl, die stimmt nicht ganz, ich habe schon ein paar gesehen. Nein, aber ich fand es im Nachhinein. Also wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre, ich hätte doch nie jemanden so auflaufen lassen. Ich meine, woher soll ich wissen, dass er Egon Günther gehasst hat? Ja? Also ich meine, dann kann man sagen, ja, kenne ich, aber ich mochte ihn nicht so. Und was drehst du so? Wer bist du? Nix. Sondern gleich so, ja, ich habe ihn gehasst, tschüss, weg. Und das sind halt so Sachen, die behältst du so im Kopf. Ne? Das ist irgendwie krass zu sehen.
Ja, aber das zeichnet halt irgendwie seinen Charakter aus, weiß er so. Und danach kann man sich ja dann seinen Teil dazu denken.
Tja. Ja, vielleicht tut man ihm auch Unrecht.
Ich mag weiß dich. Es nicht, aber du bist ein sehr, sehr lieber, ja, sympathischer
eben,
Mensch.
Eben, genau. Ja, so. Siehst du? Genau.
Und man kennt nicht die Perspektive und was bei dem anderen gerade abgeht.
Ja,
abgeben,
aber weißt du,
trotzdem,
wenn ich jemanden antreffe, den ich nie getroffen habe, weißt du, und dann kommt ein 19-Jähriger.
Ich war noch gar nicht fertig. So. Ich hab da erst noch...
Dich, Alter.
Edem hat schon wieder...
Ich hab's überwunden. Ja.
Ich hol die Brüder, die machen dich platt.
Genau. Mach das nicht nochmal, Andreas, Alter.
Lass es. Ja. So. Nein, du hast natürlich recht. Das ist, ist natürlich echt, und gerade als junger Schauspieler wurde dir halt, egal in welchem Bereich, ob du jetzt an der Bühne bist, ob du vor dem Mikro arbeitest oder ob du vor der Kamera stehst, ich glaube, von einem gestandenen Regisseur oder Kollegen halt so eine Klatsche zu kriegen, hast du einfach dran zu knabbern. Also,
Und das ist mir auch bei dieser Serie, da habe ich natürlich auch, also der Hauptdarsteller und der Regisseur haben sich irgendwie auch nicht so verstanden und dann... Und ich immer voll dabei, ne? Immer so, ja, der ist auch unmöglich und so. Und ich war so blöd, weil es ist ja klar, das kommt irgendwie beim Regisseur an, durch das Team. Und natürlich sucht er sich nicht den Hauptdarsteller, um den irgendwie fertig zu machen, sondern dann wird der Nächste genommen. Also das, ja, der vielleicht nicht so wichtig ist in dem Moment oder so. Also ich bin dann sozusagen das Opfer und das war einfach bescheuert. Also das habe ich mir dann auch gesagt, also das machst du nie wieder. Du hältst immer die Klappe, wenn jetzt nicht wirklich schlimme Sachen passieren, und machst einfach deinen Job. Mhm. Und musst nicht zu jeder Fehde und jeder komischen Intrige irgendwie deinen Senf dazugeben. Das bringt dich einfach in Schwierigkeiten. Mhm. Und das ist mir klar geworden danach. So, also das... das war nicht so gut. Und auch, dass ich dann da ausgestiegen bin nach 2 Jahren, das war auch nicht so gut. Aber ich musste es einfach machen. Mhm. Und habe dann auch danach noch ein bisschen gedreht. Und dann hat sich aber das Synchron, also habe ich wieder versucht, ins Synchron reinzukommen. Und das hat auch dann ziemlich schnell gut geklappt. Und da war ich dann zum Glück, muss ich echt sagen. Also das hat mir echt den Arsch gerettet.
Wann war das dann? Muss dann halt so 2007, 2008?
Ja, nee, so 2006 ungefähr. Ah, okay. Genau, 2006. Und ich fand das halt so angenehm, auch im Synchron, weil da war es eben anders als beim Film. Da sind so diese Eitelkeiten, also die gibt es natürlich auch, aber es hat halt nicht so, also es ist einfach entspannter gewesen, ne? Also es ist einfach so, diese Leute, weißt du, dann stand ich auf einmal im Atelier bei Frank Laubrecht und das ist halt so die Stimme meiner Kindheit von Simon und Simon, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, mit Frank Laubrecht und Joachim Tennstedt. Und dann sitze ich auf einmal da und arbeite mit denen. Und ich fand das so cool. Ja, ich habe denen das auch gesagt. Ich meine so, ey, ihr seid echt so meine Heroes irgendwie. Und die sind dann auch so bescheiden. Ja. Also das fand ich so angenehm. Mhm. Die sagen dann nicht so, ja, ja, weiß ich. Ja, ja, war auch ganz toll. Sondern sind dann eher so, ja, ach, ist ja lustig. Ja, danke, danke. Also machen da nicht so ein Riesending draus. Ne? Okay. Und das finde ich irgendwie, das fand ich immer so angenehm im Vergleich zum Film. Dass es eben nicht so, ja, die Eitelkeiten halt nicht so im Vordergrund stehen. Mhm. Sondern es ist eigentlich mehr so, ja, ein bisschen im Hintergrund und es geht hauptsächlich um den Schauspieler oder die Schauspielerin, die du synchronisierst. Mhm. Und das ist die Nummer eins und nicht du. Also es geht nicht um dich, es geht um den Schauspieler. Du sollst das so gut wie möglich nachspielen, wie es im Original ist. Das ist ja eigentlich so die Hauptsache.
Unser Ding, ja.
Ja.
Ja. Ich meine, wenn man in deine Einträge in der Synchronkartei mal guckt, das geht ja zurück. Ich meine, ich weiß nicht, was hier der älteste Eintrag ist, glaube ich, 94, 93. 93.
Ja.
Das ist, glaube ich, der älteste. Da hast du Jet Li gesprochen.
In Jet Li?
The Kung Fu Cult Master.
Wobei, kann ich mich nicht dran erinnern.
Das war, der Film ist von 93, nee, die Synchros von 2007.
Ach, guck mal.
Der älteste Eintrag bei dir ist Patrick Renner als Danny in Der kleine Gigant. Mhm. Von 94.
Der kleine Gigant.
Also das,
das kann bei, das kann bei Frank Turber gewesen sein. Der hatte damals noch eine Synchronfirma.
Ja, ja.
Genau, ja.
Bei Zufall Tonatelier Berlin.
Ja, okay. Richtig, genau.
Also das ist die älteste Nummer insofern.
Also ich habe ja immer noch Flying Doctors sozusagen als meine erste Serie. Und ich habe aber bis heute nicht die Folge gefunden. Es gibt so ein paar bei YouTube und ich habe dann irgendwie gedacht, so, das könnte die Folge sein. Ich glaube, den Jungen habe ich gesprochen. Aber es war nicht meine Stimme. Also entweder habe ich mich vertan oder die haben mich umbesetzt. Und das wird nicht gesagt. Oh, vielleicht war es doch nicht so gut. Ich weiß es nicht. Aber ich habe es bis heute nicht gefunden. Also das würde ich gerne nochmal sehen.
Wollen wir noch mal Glühwein nachschicken?
Muss ich mir
Ja, komm.
Ich schmeiß mal die Herdplatte wieder an.
Okay, gut. Ja, mach mal Holz, wirklich gut. Holz in den Kamin. So. Das Holz brannte gut, der Glühwein ist wieder heiß. Nachgefüllt? Nachgefüllt. Oder schon wieder leer?
Nein.
Das war ja auch schon wieder leer.
Es ist wunderbar.
Ey, du hast...
Das war uralt.
Ich hab gerade...
Wie ging das?
Wenn ein
Branka.
Das war schon Asbach uralt. Wenn eine Frau dir unverhofft zwischen die Klöten fast, die also Mundes widerfährt.
Danke.
Das ist dann schon ein Asbach uralt Wert. Ja. So ungefähr ging das.
Ja?
Ja, ja. Okay. Ich glaube, ja.
Ich glaube.
Ach, das war noch tolle Werbung. Das ist was anderes als Lidl und See. Ja. Ich kann eigentlich nur noch, die einzige Werbung, die ich noch gerne höre, ist eigentlich die IKEA-Werbung von diesem Schweden mit dem Komm vorbei und hol dir jetzt das Holström-Regal. Und kriegst du noch dazu einen Hotdog. Den finde ich irgendwie cool. Ne? Er macht das schon seit etlichen Jahren und ist auch wirklich Schwede.
Ja. Alter Schwede. Alter Schwede, genau.
Ja. Nee, die höre ich immer gerne.
Warst du eigentlich auch bei Patrick Bär, Grüße gehen raus, bei Pickel und Peanut dabei?
Nein. Wieso nicht? Was soll denn? Patrick, wieso war ich nicht dabei?
Ist schon wieder,
ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht war ich doch dabei. Entschuldige. Sorry.
Nein. Wo wir gerade bei Fettnäpfchen
waren. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich dabei... Aber nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht. Also ich habe sicher, bei Patrick habe ich schon öfter was gesprochen, aber ob das jetzt... Ist das eine Zeichentrickserie?
Ja, war. Also leider abgedreht, aber Disney...
Ja, kann ich dir leider
Weil
nicht
da sagen. War nämlich auch Mr. Mjert und das war ein Kollege, der den wirklich das Schwedische super hingekriegt hat.
Ja.
Den schwedischen Akzent.
Finde ich immer toll, wenn Leute das können.
Echt,
ich liebe sowas.
Das ist nicht so einfach, finde ich.
Nee.
Hast du so eine Lieblingscharge oder so eine Rolle, wo du sagst, boah, die habe ich echt, könnte ich sofort wieder weitermachen?
Lieblingscharge, was meinst du jetzt, eine Rolle, die
ich so genau. angelege? Also so vom Sprechen her, beim Synchron.
Ja, naja, ich habe ja den Kim Jong-un gesprochen bei The Interview und das war, da habe ich schon so ein bisschen immer so versucht zu sprechen. Auch ich mache Pipi und Kaka.
Und stimmt, das war ja die Nummer mit dem, ob du ein...
Dave, auch ich mache Pipi und Kaka, ne? Aber das wird es heute wahrscheinlich auch nicht mehr so geben. Also ich glaube, heute wird man sagen, nein, das muss ein Koreaner sein. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich fand das super. Mir hat das ganz viel Spaß gemacht, aber ich hatte das auch schon mal an anderer Stelle erzählt, dass natürlich, also bei diesem Casting-Prozess oder so, das war gar nicht Casting, da haben wir es schon aufgenommen, hatten die mir eine Sprachberatung mit ins Atelier gestellt. Und ich habe schon vorher gefragt, ich meinte so, ist das denn auch wirklich ein Schauspieler? Weil ich sollte ihn imitieren. Ne? Also ich sollte das Deutsche von ihm abnehmen, also wie der als Koreaner Deutsch spricht. Und da dachte ich mir schon so, also wenn das kein Schauspieler ist, kann der das, versteht er das oder fühlt er sich verarscht, wenn ich das mache? Und der kam irgendwie von der Botschaft oder sonst wo, ich weiß nicht.
Also
der
hatte nichts, hoher Besuch.
Nichts mit Schauspiel zu tun und der war völlig aufgeregt und hat auch immer reingesprochen, als der Take lief, irgendwie so, wenn ich dann irgendwie, also er musste den Satz sagen so, komm uns hier rein, ist alles gut, komm Sie rein. Und dann habe ich gesagt, kommen Sie rein, ist alles gut. Oh, ist er das? Kim Jong-un, den Sie da sprechen? Ich so, ja, ich, aber es ist nur ein Film. Also und der hat irgendwie, und der war völlig durcheinander. Und dann bin ich in der Pause, bin ich zu Nanas Spiel gegangen nach hinten und habe gesagt, du, ihr müsst wirklich diesen armen Menschen, den müsst ihr jetzt, also entweder setzt er sich zu dir in die Regie, aber ich kann das nicht, ich kann den nicht nachäffen. Das tut mir auch irgendwie leid, weil der das nicht versteht. Also er kommt nicht vom, der ist kein Schauspieler und der weiß überhaupt nicht, was hier passiert. Und haben wir dann auch gemacht und war aber trotzdem dann noch eine sehr lustige Arbeit. Ja.
Okay.
Unvergessen. Aber war auch nicht einfach. Also das sollte ja auch nicht zu, also es ist zwar eine Komödie, aber ich sollte jetzt auch nicht zu verarschend sein oder zu drüber. Es ist halt immer so ein ganz schmaler Grat.
Das war ja auch eine sehr ernstzunehmende Figur, die du ja auch liebgewinnen musstest als
Total.
Zuschauer.
Also
man musste ja auf ihn reinfallen. Ansonsten hätte das ja nicht funktioniert.
Aber ich muss euch sagen, als dann irgendwie durch die Nachrichten ging, dass das Ding von Sony, von den Nordkoreanern gehackt wurde, da habe ich auch echt kurz ein bisschen Angst bekommen. Ich dachte so, ey, nicht, dass die auch gucken, ah, wer hatte das synchronisiert? Welche Schweine war das? Und dass ich dann auf einmal welche Nordkoreaner vor der Haustür habe, die irgendwie fragen, ob ich mal eben kurz hier ihnen helfen kann. Sie hätten eine Autopanne.
Du, wer weiß, vielleicht irgendwo Nordkorea.
Das erwarten nicht mehr gesehen.
Und solange du nicht in der Türkei zur arabischen Botschaft eingeladen wirst,
oh Gott, ja,
und dann nachher im Kofferraum wegkommst.
Ja. Ach Gott, ja, das ist auch schrecklich. Ne?
Ihr kennt euch auch schon eine ganze Weile, ne?
Mhm.
Wir haben uns...
Aber sag mal wo, ich weiß es nicht mehr. Also,
na, wir haben
Magma
uns hier,
synchron?
Nee, wir haben uns hier in Johannisthal haben wir uns kennengelernt. Und zwar kann ich dir ganz genau sagen, bei welcher Produktion? The Best Years.
Ah,
war so eine Highschool-Serie. Wo
bei Karin Buchholz, genau, richtig. Mit Julia Mein, genau, richtig.
Genau.
Stimmt.
Maria Koschny, Magdalena Turba.
Ja.
Und damals haben wir uns so 2007 oder 2008.
Genau, genau.
Da zu der
Ach,
Zeit.
Guck mal, Edson, so lange kennen wir uns schon.
Ja.
Gute Jahre.
Ja.
Gute Jahre.
Die fetten Jahre.
Oh ja. Oh, ja.
Aber war eine schöne Zeit. Also ich habe wirklich gerne zu der Zeit auch in der Produktion mitgearbeitet. Das war eine sehr schöne, angenehme Arbeit.
Ja, Karin war auch super. Und also eine Frau, der ich unendlich dankbar bin dafür, dass sie mich so gefördert hat. Also das ist eben dieser Unterschied auch zum Film gewesen, weil sie war auch irgendwie jemand, der gesagt hat, also das gefällt mir, was du machst und ich werde mal so ein bisschen Werbung für dich machen. Und das hat sie wirklich gemacht. Und das ist beim Film, hörst du sowas ja oft, so du bist ja beim nächsten Film, bist du auch dabei und so, dann kommt nichts mehr. Und das ist halt im Synchron, also so habe ich es zum Glück erlebt, wirklich nicht so. Also das fand ich halt so toll, dass so viele Leute einem wirklich, also gesagt haben, das gefällt uns und wir unterstützen dich oder bist dabei beim nächsten Ding und so. Fand ich toll.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja. Nee, man muss auch sagen, es ist auch so, ganz großen Anteil daran haben natürlich auch die Aufnahmeleiter und Aufnahmeleiterinnen. Also die sind ja die am Anfang, wo du im Grunde an die Tür klopfst und sagst, hallo, ich würde gerne mal.
Ja.
Und das ist auch toll, dass man da einfach so aufgenommen wurde und so. Und ich habe das ja auch damals wirklich am Anfang gedacht, naja, mal gucken, ob ich hier wieder reinkomme in Synchron. Und ich mache das so ein bisschen und so als zweites Standbein. Und ich meine, du kennst es auch, wenn es dann gut läuft, dann bist du da eigentlich total happy mit. Ne?
Ja, und bist sicher aufgehoben.
Total, also, ja.
Das ist halt so, wie man sich oftmals beim Drehen wünscht, dass du sagst, kommt ein Anruf, hier ist das Buch, hast du Lust?
Ja, so. Ja. Genau.
Und wenn du sagst, ja, dann,
dann
machen wir das. So.
Genau.
Und dann kann natürlich immer mal passieren, dass man merkt, so, ist nicht deine Rolle oder sei mal nicht böse, habe ich mir anders vorgestellt, das funktioniert nicht.
Ja.
Das kann passieren.
Haben wir alle schon erlebt.
Haben wir alle erlebt, das hat mal mehr, mal weniger wehgetan.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen ist es so. Und ich habe das Gefühl, dass es halt leider beim Drehen immer seltener der Fall ist, dass das so läuft, sondern dass halt immer erstmal große Castings gemacht werden, wo du durch 5 Runden musst und das dann letztlich zu einer Besetzung kommt.
Mhm.
Ja, das dauert und da musst du halt sehr oft mit sehr viel Energie aufs Tor schießen, bis das halt dann klappt und das ist halt hier, wenn es denn läuft, natürlich ein bisschen einfacher. Aber ja, so wie du sagst, bei unseren Aufnahmeleitern, die springen ja ein Stück weit oder lehnen die sich ja auch erstmal aus dem Fenster, bevor du, wie soll ich sagen, im Sattel sitzt oder bevor das läuft, weil sie wissen ja auch oftmals nicht, funktioniert das, klappt das? Aber oftmals sind die ja doch interessiert und gucken mal drauf und wenn man nicht ganz schlechte Arbeit macht, dann gibt es doch immer wieder welche, die dich gerne wiederholen, gerne wieder besetzen, fördern.
Ja.
Das braucht man natürlich auch. Klar, ganz von alleine schafft man es auch nicht. Aber ich glaube, das ist auch immer schön, wenn man als Aufnahmeleiter oder als Regisseur jemanden hat, wo man sagt, ey, das hat Spaß gemacht, der vielleicht ist der noch nicht ganz so weit, aber wir bleiben mal dran. Wenn man den ein bisschen fördert, dann wird das. Und dann den Erfolg zu sehen, wenn das dann wirklich klappt und wird, ich glaube, das macht auch wirklich viel Spaß an der Position.
Das sehe ich genauso, ja.
Und noch eine Sache, wo du jetzt danach gefragt hast, wann wir uns kennengelernt haben.
Ja.
Und kurze Zeit später, ich hatte bereits das Studio hier im Haus gehabt und hatte halt zu der Zeit auch mit Werbung und auch mit Musik zu tun. Und zu der Zeit waren wir dabei, für einen Berliner Hip-Hop-Künstler ein Album zu produzieren. Und da gab es einen Song, der hieß Integration. Und da haben wir dann mit Tobias ein paar Skits aufgenommen. Der Tobias kann super Helmut Kohl und Edmund Stoiber und Schröder nachmachen.
Nein.
Ja.
Ach so.
Und da,
das gab es jetzt überhaupt nicht.
Und da hat er echt so den Edmund Stoiber, also den fand ich sehr, sehr, sehr geil. Also die anderen macht er auch super. Kann er uns gleich mal was...
Oh Gott, Edmund, du weißt doch, wie das ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Aber nee, Edmund Stoiber
kann ich nicht mehr.
Also ich kann nur Helmut Kohl, Entschuldigung. Also, das müssen Sie mir vorher sagen. Schon mal das Erste. Und zweitens heiße ich immer noch Dr. Helmut Kohl für Sie. Was ist jetzt los? Also Entschuldigung.
Guten Abend.
Haben Sie eine Anmeldung? Das geht überhaupt nicht. Ich bin mitten in der wichtigen Besprechung. Es geht hier um Spendengelder. Also geht's nicht. Es geht um was anderes. Das sage ich Ihnen doch nicht. Sind Sie vom Spiegel?
Und jetzt einmal den Stoiber.
Ja gut, es ist klar, Sie brauchen praktisch für diese Melone brauchen Sie nur Schinken und wenn Sie das essen, sind Sie in 10 Minuten satt.
Den habe ich übrigens mal kennengelernt.
Nein, hör auf.
Ja, ja.
Wo?
Bei irgendeiner, das war noch zu Siska-Zeiten, da sind wir vom ZDF eingeladen worden, das war so eine Filmgala oder irgendein Preis, ich weiß es nicht mehr. Und da sind wir dem vorgestellt worden und das war so lustig. Also der war eigentlich echt ganz sympathisch, aber er ist wirklich so, wie du ihn dir auch vorstellst. Also immer so, ja, freut mich, ja, das habe ich schon gesehen, gefällt mir und meiner Frau sehr, sehr gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und so. Also ist so, ja.
Aber der nennt ja seine Frau nicht meine Frau, sondern?
Muschi.
Nee, hat er wirklich. Ja. Ich hab's schon verdrängt, der Arme.
Ich hab ihn nur fast mal mit dem Fahrrad überfahren.
Nein!
Ah, die Geschichte habe ich letztes Mal, glaube ich, schon erzählt. Das war,
echt?
Das war, ja, ja.
Da muss ich mir mal anhören. Nee. Oh Gott, oh Gott. Ja. Und Gerhard Schröder habe ich auch kennengelernt. Da wusste ich aber noch nicht, dass er sozusagen Putins Schoßhund ist.
Mittlerweile.
Der ist mir schon öfter damals in Hannover über den Weg gelaufen. Es gibt da so einen See, der Maschsee. Und das ist so ein Ausflugsziel am Wochenende und da ist er dann immer rumgekurvt mit seinen Security-Leuten.
Hat man die denn auch so gesehen? Also, oder?
Gesehen habe ich sie schon, aber wollen wir die Kirche im Dorf lassen, oder? Den kann ich nicht mehr so gut. Ist vielleicht auch
schön.
Besser so.
Ah, trotzdem
ist schön. Vielleicht auch besser.
Ja, ich weiß nicht. Das war schon ein lustiger Geselle.
Also ich habe, ja, mir tut Kohl im Nachhinein so ein bisschen leid, weil das erste Mal, als ich wählen durfte, habe ich Kohl gleich abgewählt.
der muss weg.
Ja, naja.
Egal.
Ja.
Sag mal, sonst hast du, zockst du, gamest du?
Nee, gar nicht.
Was machst du in der Freizeit? Also hast du sowas?
Hast du so etwas?
Ja, nee, ich habe auch Freizeit. Ich lese gerne und ich spiele Gitarre für den Hausgebrauch. Und ja, höre Musik, gehe spazieren mit meiner Family und ja.
Du bist
so
ja,
das Übliche.
Wir hatten ja mit Rubina sozusagen schon so ein bisschen kennenlernen und euren Werdegang ein Stück weit mit drin in der Folge. Wir müssen es ja nicht alles doppeln und verdreifachen.
Ist alles ganz anders gewesen.
Hast du es dir
also sie kam zu mir und dazu
sagen. Nee, Quatsch, Jan, es war wirklich toll. Also es ist ja so eine Geschichte wirklich wie in so, ja, wie bei Rote Rosen oder so. Weil, wir waren ja diese Power Ranger-Truppe bei Andreas Böge und ja, das war einfach schön und da habe ich mich irgendwie in sie verliebt und ja, und dann ist sie ja immer noch hin und her gependelt zwischen New York und Berlin und so und das war dann immer so ein Hin und Her, aber wir haben irgendwie immer wieder zueinander gefunden und ach Gott, es wird jetzt so romantisch.
Aber ist doch schön.
Und ja, ich fand es auch schön. Ja, und dann sind wir zusammengekommen und ja, das fand ich irgendwie ganz toll. Ich meine ja auch, ich sage ihr immer, ich habe sie schon viel früher kennengelernt, aber sie hat das hatte schon längst vergessen. Ich meinte zu ihr, da bist du so als Punk rumgelaufen. Und da meint sie immer, nein, das war ich nicht. Und so. Ich meine, dass die so ein Punk war, aber ja.
Sie vielleicht. Meint nicht.
bin ich auch schon ein bisschen senil jetzt.
Auf jeden Fall habt ihr beide mittlerweile eine Familie zusammen gegründet.
Ja, und, genau.
Das ist auch bestimmt Wahnsinn, oder? Wenn man so darauf zurückguckt, auf diese Zeit. Wie viele Jahre ist das jetzt her? Power Rangers, wann war das?
Das muss 2007 oder 2008.
Siehst du, da haben wir es wieder. Diese guten Jahre. Ja. 2007, 2008.
Naja, aber ich weiß gar nicht, Fabian, ob diese Jahre so gut waren. Also ich kann mich erinnern, dass da auch viele Studios so ein bisschen am Straucheln waren, oder Adam? Ich weiß es nicht mehr. Da gab es, glaube ich, so einen kleinen Einbruch. Und da war ja von Streaming und so noch gar nicht die Rede. Also das...
Erstmal war die Kirschpleite. Anfang der 2000er.
Gott sagen, weil ja, die habe ich dann, ja gar nicht, die habe ich nicht mitbekommen.
Da war und da kam dann der Autorenstreik drüben in den Staaten.
Ja, stimmt, da gab es dann weniger Folgen.
Mit einem Dreivierteljahr Versatz hat sich das dann auch hier ausgewirkt. Und das war zum Beispiel zu der Zeit, wo die deutsche Synchron alle Mitarbeiter aus der festangestellten Beziehung, oder wie sagt man, aus dem
Angestelltenverhältnis
genau, entlassen hat und dann nur noch so mit Freien gearbeitet hatte und so. Das war echt eine schreckliche Zeit.
Ja, ja.
Das war auch die Zeit dann, wo ich noch so die Werbeproduktion so am Start hatte, wo ich mich damit über Wasser halten konnte. Das war eine schwierige Zeit.
Ja, ich meine es auch. Also ich habe da auch schon gut zu tun gehabt. So. Ich habe da auch wirklich wieder Glück gehabt. Also Andreas Böger hat ja die Power Rangers gemacht und der hat dann eine neue Serie angefangen. Und da hat er mich dann auch sozusagen gecastet und das hat dann auch geklappt. Chuck hieß die Serie, da haben wir so viel gearbeitet. Also das könnte ich heute gar nicht mehr. Das ist so ein Mörderpensum gewesen.
Was heißt das? Was
meinst du? Also ich meine, es waren irgendwie über 200 Takes jeden Tag oder so. Und mit einer Mittagspause von 30 Minuten in Kleinmachnow war das noch bei Brandt, als der noch in Kleinmachnow da sein Studio hatte. Und also im Nachhinein denke ich so, wow, das war schon echt krass. Also das könnte ich heute nicht mehr, aber ich war ja da auch wirklich noch ein bisschen jünger.
Aber es gibt ja auch Kollegen, die unsere Generation sind und die auch teilweise, das hatte ich neulich, das war glaube ich nach seinem Urlaub, der meinte, ey, ich spreche fast 400 Takes jetzt jeden Tag diese Woche. Oh, weil so viel, weil so, sich so viel angestaut hatte. Mhm. Und das musste halt irgendwie passieren. Also auch das, das gibt's schon, aber weißt du denn, glaube ich, schon, was du gemacht hast?
Allerdings, und, ja. Also ich versuche immer, das wirklich, also mehr als 200 Takes oder so, also in einer Produktion mehr als 150 mache ich eigentlich nicht. Weil das 150 Takes ist, glaube ich, echt so eine gute Grenze. Sonst danach wird's anstrengend. Für alle.
Oftmals wird es ja auch schon ein bisschen früher anstrengend für einen selber. Aber wenn der Regisseur oder die Regisseurin dich gut kennt, dann habe ich das auch schon oft erlebt, dass die nach 120 oder 130 Takes haben, weißt du was, wir machen jetzt mal Feierabend. Ist gut für heute. Ich glaube, es reicht. Wenn du merkst, so, wir hatten es eben mit medizinischen Fachbegriffen oder sowas, wenn dir die über die Lippen kommen sollen. Mhm. Das hast du ja auch zu Genüge gehabt bei Emergency Room, glaube ich.
Ja, naja, da wurde ich dann ja umbesetzt.
Achso, wegen der medizinischen Fachbegriffe.
Ja, weil ich es nicht hinbekommen habe, aber das war auch ganz am Anfang. Also es war auch wirklich nicht so, also ich habe zwar tolle Leute und ich wurde auch da echt so protegiert, aber ich bin da teilweise auch an meine Grenzen gekommen. Also diese erste, also Emergency Room, das war, glaube ich, sollte eine durchgehende Arztrolle sein und da meinte der Regisseur so, ja, Sie müssen doch die medizinischen Begriffe, die müssen Sie schon können. Ich war halt immer so aufgeregt und man hat das auch gehört. Ich habe dann so flatterige Atmung gehabt irgendwie und so. Und
die ja ganz toll sind, wenn man nicht einfach herstellen kann.
Ja,
Gold wert.
Aber die sind natürlich dann in dem Moment, wenn du
sie nicht brauchst.
Wenn du sie nicht brauchst, ein bisschen schlecht.
So, der sitzt ganz entspannt im Sessel. Und
Also das ist ja auch das, was ja für viele auch diese Hürde ist. Du musst einfach diesen technischen Ablauf, den musst du einfach drauf haben. Und um dich dann wirklich nur auf das Spielen zu konzentrieren. Und das ist eben eine Hürde, die du nehmen musst. Und da wird jeder an seine Grenzen kommen am Anfang.
Wie lange hast du gebraucht dafür, um diese Hürde zu nehmen? Kannst du das pauschalisieren?
Ja, also ich habe bestimmt, so ein Jahr habe ich schon gebraucht, würde ich mal sagen. Bis ich so reingekommen bin und ich konnte mir das ja auch noch schön abgucken. Ne? Was machen denn jetzt die Kollegen mit dem Text? Ach, die nehmen die aus dem Buch raus und klemmen sich das hier oben ans Pult oder halten sich das so hin, damit sie besser da irgendwie von ablesen können. Und ich habe das zum Beispiel in der Serie Psych, die ich lange gemacht habe mit Robin Kahnmeier, Robin ist halt eine Maschine gewesen. Also der hat diese Texte. Ich dachte immer so, wie kann der denn diese Texte so schnell da drauf sprechen? Und da war ich natürlich erstmal, wir standen auch immer noch zu zweit vorm Mikro, war ich immer die Bremse, die sozusagen die Takes versaut hat, weil ich es nicht hinbekommen habe, so schnell. Und ja, das war am Anfang auch echt nicht so einfach. Also da hat auch der Regisseur, naja, also der war halt ein bisschen ungeduldig und das ist, ja.
Wer hat denn die Regie geführt?
Das war der Dr. No. Grüße gehen raus. Nee, ich mag ihn wirklich gar nicht. Ich habe auch ganz viele andere Sachen schon mit ihm gemacht. Aber ich habe dann, nämlich um sozusagen bei diesem Tempo mithalten zu können, bin ich dann zur Aufnahmeleiterin und habe gesagt, sag mal, könnt ihr mir die Bücher nach Hause schicken schon vorher? Ich muss das einfach vorher schon auswendig lernen. Ich komme sonst nicht mit. Und das haben die tatsächlich gemacht. Da kam dann mit einem Boten, kam da irgendwie so ein Karton mit den Psych-Folgen. Und ich habe das auswendig gelernt und kam ins Atelier. Und dann flutschte das wunderbar. Und Nofka meinte dann so, na siehste, geht da. Also so habe ich das versucht hinzubekommen. Aber das war auch eine gute Schule. Also es war einfach toll zu sehen von einem Kollegen, wie macht der das? Und das ist ja das, was heute vielen leider nicht mehr gegeben ist. Also die, ich weiß nicht, jetzt setzen sich schon wieder welche rein und so. Ich glaube, das ist jetzt schon wieder erlaubt teilweise. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Echt wichtig. Das bringt schon so viel, wenn du einfach zuguckst. Und wenn du dafür brennst und so, wenn du das unbedingt machen willst, dann hilft das auf jeden Fall, wenn du einfach siehst, wie macht er das oder wie ist der Ablauf und wie atmet der kurz vor vier, bevor das Bild losgeht und so, oder was gibt es für Tricks und so. Das, ne, das musst du einfach alles irgendwie ausprobieren. Und das Schwierige ist ja immer, es ist einfach immer keine Zeit. Ne? Es wird immer gesagt, wir haben keine Zeit. So, es gibt keine Zeit, um das auszuprobieren. Aber die gab es auch schon vor wie viele Jahre sind es denn jetzt? 15 Jahre oder was? Bei Psych damals auch nicht. Es musste auch alles ratzfatz gehen. Ne? Also ich glaube, heute ist es noch ein bisschen heftiger so.
Immer noch mehr, weniger, keine Zeit.
Genau. Aber es war damals auch schon so. Aber es war halt, dann bist du aber zu einem anderen Regisseur, dann warst du irgendwie bei Axel Malzacher und da konntest du den Take dann 10-mal angucken und so. Also das ist ein ganz anderes Arbeiten. Ne? Also du siehst auch, dass es gibt auch so Unterschiede, ne? Zwischen Kino und zwischen Serie. Das ist schon nochmal was anderes.
Ja, klar. Und gibt es etwas, womit du dich beschäftigst, damit du von der Arbeit so abkommst? Yoga oder?
Nein, ich habe einmal Yoga versucht. Oh Gott, nee, aber das ist irgendwie nicht meins. Nee, ich gehe spazieren wie so ein alter Mann um den Block. Manchmal versuche ich auch zu joggen.
Gehst du alleine spazieren?
Nein, ich gehe auch. Also am Wochenende gehen wir als Familie, aber in der Woche manchmal dann sind die Kinder noch in der Schule und ich bin vielleicht schon da, gehe ich auch allein.
Okay, also, aber ein Hund
kann auch gut allein sein. Nein, haben wir noch nicht. Nee, ich wüsste auch nicht, wie wir das machen sollten. Ich bin auch da immer so ein bisschen, also ich mag Hunde, aber ich habe halt ein Problem damit, wenn Hunde wirklich, ja, so den Raum, also wenn die im Synchronstudio sind. Ich finde das nicht gut. Ich finde es für die Hunde vor allem nicht gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für so einen Hund so angenehm ist, da stundenlang rumzusitzen und so. Aber und auch mit Leuten, die eine Hundehaarallergie haben, du gehst ja nicht danach mit dem Staubsauger durch. Also das, ich weiß nicht, also ich finde, naja.
Ich hätte das einmal hier gehabt, mit Carlo Hackenberger.
Ja, der hat doch so einen antiallergischen Hund, ne, oder?
Naja, ich weiß nicht, ob er einen Hund hat.
Doch.
Jedenfalls, oder so einen weißen Puschelhund.
Ein Puschelhund.
Ja, aber auf jeden Fall
mein kleiner Puschelhund.
Hatten wir hier Aufnahmen, wo davor jemand im Atelier war, entweder mit Hund oder irgendwie Hundehaare auf den Sachen haben musste oder irgendwie so. Und dann hatte er eine allergische Reaktion, wo er dann, dann gleich gemerkt hat, meinte, oh, irgendwie ist es mir jetzt nicht so wohl gerade hier. Ja. Und dann ist es natürlich schlimm, wenn derjenige dann nach dir so eine Hundeallergie hat oder Hundehaarallergie hat.
Mhm. Ja. Ja, aber gut, ich will jetzt auch gar nicht da so einen riesen
wäscht mal jetzt nicht die Leute, die Hunde haben.
Ja. Nein, das meine ich. Ja, aber das denken die ja immer, wenn man sagt so, naja, also ich mag Hunde, aber nee, weil du meintest, da haben wir einen Hund. Ja. Ich wüsste im Moment nicht, wie wir das unterbringen sollten. Und tut mir leid, auch wenn meine Tochter eine Hundeflüsterin ist, also die liebt ja Hunde, meine Frau auch. Die hat ja auch immer Hunde gehabt.
Aber ich finde das sehr verantwortungsvoll, wenn du halt sagst, irgendwie zum Tierwohl zu sagen, deswegen nein, weil ich kann dem nicht gerecht werden. Mhm. Und deshalb dann zu sagen, deshalb nicht, ansonsten liebend gerne. So, ja. Das finde ich super, wenn man den Schritt geht.
Und ein Glück.
Ich komme drauf. Mich. Weißt du, ich komm nur drauf.
Wenn du halt, fällst mir, Fabian. Das ist ja wunderbar.
Wenn manchmal geht mal so durch den Wald, weißt du, und dann triffst du so eine, siehst du irgendwo in der Entfernung eine Person und als Hundebesitzer ist das erste natürlich Hund ranrufen, wenn er nicht eh schon bei dir ist. Mhm. Und dann guckst du, wo ist denn der Hund?
Ja.
Von der Person. Und wenn denn so eine Person alleine an so einem grauen Novembertag um 8 Uhr durch den Wald läuft, denkst du dir, das ist irgendwie
spooky.
Ist irgendwie merkwürdig. Es ist immer merkwürdig. Ich will da niemandem was unterstellen. Und es gibt bestimmt Tage und Momente, wo man einfach gerne spazieren gehen möchte. Mhm. Egal, ob man jetzt alleine ist oder nicht. Ja. Aber es ist als Hundebesitzer immer merkwürdig, wenn du jemanden im Wald triffst zu einer ganz komischen Tageszeit, wo du sagst, ich würde jetzt, wenn ich jetzt keinen Hund hätte, würde ich jetzt niemals im Wald sein und hier jetzt bei -7 Grad alleine morgens um 8.30 Uhr durch den Wald laufen.
Ja, ja. So. Verstehe ich. Und guckst dann so, Tobias.
Ich glaube, das wollte er mir damit sagen.
Ja, und jetzt gibt's nämlich ganz viel Bashing wahrscheinlich, ganz viel Shitstorm-Nachrichten. Ich gehe immer alleine durch den Wald. Genau. Was ist dein Problem?
In der Woche vor 7. An verregneten Novembertagen.
Ja, aber wir haben manchmal einen Gast, also einen Hundegast von der Regisseurin das ist dann auch ganz schön. Dann haben wir dann ein paar Tage oder so und dann sind alle glücklich.
Das ist doch ein guter Kompromiss.
Ja, finde ich auch.
Wir sind uns doch angeholfen.
Ja.
Hundchen ist nicht alleine.
Genau.
Töchterchen ist glücklich.
Wunderbar. Besser kann es nicht gehen.
Tobias, hast du was gerade, wo unsere Hörerschaft jetzt gleich, wenn sie fertig sind mit der Folge, reinhören können, was gerade online ist oder sowas, was aktuell ist, abgesehen natürlich jetzt von den genannten Sachen, wie zum Beispiel Morbius oder so, wo du sagst, ja, das ist eine ganz schöne Produktion gewesen mit einer ganz schönen Figur.
Ja, da erwischst du mich jetzt wieder.
Auf den kalten Fuß, ich weiß.
Und sprichst du eigentlich doch bei Scooby-Doo mit?
Nee, da spreche ich nicht mehr mit. Nee, da bin ich ja sozusagen eingesprungen für Tobi Müller und der hat das dann aber wieder übernommen. Ja, genau. Nee, da hatte ich hatte ja so eine kleine Fehde mit dieser Firma. Das lag aber an diesen Ninjago-Sachen. Das lassen wir einfach mal drin. Doch, das lassen wir drin. Ich war ja übrigens auch mit Robin Kahnmeier. Wir waren ja die Ninjas, ne? Ninjago. Und das war ja ein Riesending bei ganz vielen Kindern.
Ja.
Und das war auch super besetzt, also mit Marcel Collet und Vanya und wer war da noch? Christian Zeiger.
Eberhard Prüter
noch, genau, richtig. Und das war, irgendwann hast du aber gemerkt, das ist denen aber wurscht, wie diese Synchro ist. Also das ist dann auch irgendwann abgewandert nach Hamburg irgendwie, da wurden sowieso alle umbesetzt. Also ich bin da mehr oder weniger rausgeschoben worden aus dieser Rolle. Jay, ich hätte ihn gerne weitergesprochen, aber da ging es eben auch so um so Trailer. Da hat man irgendwie das Jahr vorher hat man die und die Summe bekommen und jetzt sollte man das aber für die Hälfte machen, weil das schon so abgesprochen war. Also so Nummern, wo du weißt, wenn du in der Branche so ein bisschen dich auskennst, ganz in Ordnung ist es nicht. Und da habe ich gesagt, mache ich nicht, wüsste jetzt nicht, warum ich es nur für die Hälfte machen sollte und dann war ich raus. Ja, ja. Aber gut, so ist das.
Aber das tut weh, sowas, das ist ärgerlich.
Ja, ich hätte auch einfach sagen können, ist mir wurscht, dann mache ich es ja. Aber es geht mir manchmal ums Prinzip und auch um die Art, wie man es sagt. Ne? Also wenn man, dann hätte ja irgendwie freundlich sagen können, so du, wir haben uns da ein bisschen verzockt und wir haben mit denen das schon besprochen, können wir da irgendwie eine andere Lösung finden? Aber es war immer so gleich so. Also entweder du machst das oder du bist da raus. So. Und das ist mir dann zu doof. Also das macht auch keinen Spaß. Und wir haben da echt uns Mühe gegeben. Und ich glaube auch, dass das auch, also ohne uns jetzt da zu wichtig zu nehmen, aber ich glaube auch, dass dieser Erfolg, dass das bei vielen Kindern so ankam, es ist ja letztendlich wie eine Werbesendung, diese Lego-Figuren. Also auch wenn du das als Serie guckst, es ist eine Werbung dafür, das zu kaufen. Und wenn das aber gut synchronisiert ist und du merkst, die Leute haben da irgendwie Spaß dran, dann hat das auch einen gewissen Teil davon des Erfolges, der ist dann auch darauf zurückzuführen, auf die gute Synchronisation. Sicher. Weil wenn du es dann nach Hamburg, also da gibt es auch gute Sprecher, aber dann, du machst das ja meistens als Lego-Unternehmen, um irgendwie Geld zu sparen oder so. Und jetzt ist es bei irgendeiner Klitsche in Karlsruhe gelandet und das ist so schade. Das ist schade für die Kinder, gell?
Ja,
das ist
sicher, jetzt, sicher.
Dass das jetzt da irgendwo gelandet ist. Naja.
Bei Beyblade hattest du ja auch mitgemacht, ne? Bei
den
Kreiselspielzeugen.
Genau.
Da war damals
irgendwas Tobias, mit Igel immer.
Genau. Da war Tobias so nett, da hatte er mal für meinen Sohn damals so einen Gruß eingesprochen. Und dann habe ich das zu Hause dem Kleinen damals vorgespielt. Und dann meinte er, woher kennt er denn meinen Namen?
Ist das süß, oh Gott. Ach ja, ja, das ist doch schön.
Tobias
ist ein Kinderfreude
ja.
machen kann. Ja. Aber das hatte ich auch schon wieder vergessen. Also ich wusste, dass ich in der Serie dabei war damals.
Anstrengende Produktion, ne?
Anstrengend?
nur schreien halt.
Das ist untertrieben.
Ja, nee, also ja, das ist generell die Sache. Naja, aber ich mache sowas ja heute eigentlich, also ich bin ja jetzt in keiner Anime-Serie oder Zeichentrickserie mehr drin, aber es wird leider auch oft so ein bisschen, also es wird halt oft gesagt, so, ja, da machen wir doppelt so viele Takes. Klar, du bist schneller bei Zeichentrick und Anime als bei einem Realfilm, aber ich finde, man kann sich trotzdem da Mühe geben und man muss das jetzt nicht so runterreißen. Da,
ne? Tausende von Anime-Fans
danken dir das jetzt. Ja, das ist aber auch wirklich so. Also es wird immer mir zu stiefmütterlich behandelt. Mhm. Und es wird auch oft dann, es wird einfach so ein Mörderpensum gemacht, was du irgendwann auch nicht mehr schaffst. Also wenn du noch Familie hast oder so, also wenn du jetzt nicht den ganzen Tag im Studio sitzen willst von morgens 9 bis 22 Uhr, dann ist das einfach nicht mehr drin. Aber auf der anderen Seite, es ist auch immer ein guter Einstieg für neue Leute. Mhm. Also das war zumindest für mich so. Also Zeichentrick ist immer eine gute Übung. Also Yu-Gi-Oh! Und so habe ich ja auch gemacht. Mhm. Ganz viel irgendwie. Und ich lege die Karte verdeckt. Und was ich da sonst alles sagen musste. Habe kein Wort verstanden, aber es war lustig.
Ich habe auch nichts verstanden von all dem. Wirklich. Ich habe es aufgenommen. Auch. Und, aber ich wusste halt die ganze Zeit nicht, worum es so richtig geht.
Ich auch nicht. Aber irgendwie, aber Beyblade war ja eine schöne Produktion. Das war ja noch, war ja toll.
Let it rip!
Let it rip, genau.
Let it rip.
Genau, let it rip. Ja. Let it go, hätte ich fast gesagt. Das ist aber dann Frozen gewesen. Ne? Das war was anderes.
Aber es ist doch schön, wenn man gerade mit den Kids denen so eine Freude machen kann, beziehungsweise die so erfüllt. Ist ja auch so ein dankbares Publikum, ne, für die ganzen Produktionen. Man kriegt es ja immer, ich weiß nicht, bist du bei Instagram?
Ja, ja.
Offiziell oder?
Also ich habe einen privaten Account und einen offiziellen.
Ah.
Und ja, der offizielle kann gerne besichtigt werden.
Tobinat, hast du gesagt.
Ne? Nee, das ist mein privater. Oh,
okay, das muss man dann piepen, ja. Oder wie?
Nee,
wie das ist ja der Name. Du hast
einfach keinen Rinn. Ich mach dann keine, ich nehme das nicht an.
Ah. So läuft das.
Nee, ich mach dann, wie heißt denn der andere? Tobinat. Offiziell oder so. Das ist wirklich so.
Es würde Sinn ergeben, ja?
Ja.
Ja, definitiv. Okay, also der kann gerne besichtigt werden. Und,
besichtigt, tolles Wort. Ach Gott.
Und ja, schaut doch mal vorbei.
Ja,
bitte. Kommt doch mal rum.
Ja.
Auf ein Like.
Genau.
Und ein Abo. Ey, weißt du was? So, ja. Ich glaube, wir könnten noch 5 Glühwein trinken mit Adam und bis morgen früh hier sitzen. Wäre, glaube ich, kein Problem.
Nein. Wir
könnten noch die eine oder andere Zigarre rauchen oder so.
Ja.
Mit dem entsprechenden Wachhalter. Trinkst du Kaffee?
Ja, ich bin Kaffee-Addict. Wie
du
sagt
auch?
Man?
Oh
ja.
Gott.
Süchtiger.
Oh, Tobi. Ich bin süchtig.
Ich höre mich selber reden, aber ich sehe dich.
Ja, ich merke auch, wir haben da viele Gemeinsamkeiten, mein Freund.
Wir sollten das nochmal ausklamüsern, auseinandernehmen.
Achso, ich wollte noch einen Film sagen, weil du meintest, ich wollte ja was empfehlen.
Ja, gerne.
Also, der ist jetzt aber auch schon wieder 2 Jahre alt, aber es ist ein ganz toller Film, der heißt Der Rausch.
Ja.
Und der hat sogar den Auslands-Oscar gewonnen mit dem Mads Mikkelsen.
Geil.
Und das ist ein dänischer Film.
Werden die wenigsten also im Original
den
gucken?
Den habe ich gesehen.
Genau, hoffentlich.
Den habe ich gesehen.
Ja, und toller Film. Mit diesem Alkohol-Experiment. Und ich habe diesen Film, also ich dachte so, naja, ist halt so ein dänischer, kleiner, lustiger Film. Und dann habe ich den in Gänze dann danach gesehen und war so geflasht, weil das irgendwie so eine tolle Geschichte ist. Also kann ich nur empfehlen, Der Rausch. Okay. Passt auch zu meinem Zustand.
Das ist ein gutes Schlusswort. Nein zum Alkohol. Wie war das? Genau. Bewusst genießen.
Bewusst genießen. Ja. Mit diesen Worten verabschieden wir uns.
Oder? Und sagen auf Wiederhören.
Baba.
Auf Servus.
Danke, dass du da warst.
Ich danke euch.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne, gerne.
Hat Spaß gemacht.
Fand ich auch. War richtig geil gewesen. In diesem Sinne. Adio.
Tschö mit Ö.
Jo, Tschüssikowski.
In die Hauen.
Das war Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.